Zum Wohle.
Zum Wohl. Die tote Katze hat auch ein bisschen was abbekommen. Prösterchen.
Ah, okay. Aber ist alkoholfrei. Die Katze ist nicht.
Ja, guten Abend. Es ist Dienstag, der 3. Juli 2012. Mhm. Wir befinden uns in Wien im Alten AKH und Sie hören den Biertaucher Podcast Nr.
59 mit dem Gregor,
mit dem Horst,
mit Florian
und Martin.
Ja. Ich bin so langsam wie das iPad.
Das fängt schon gut an. Ja, womit starten wir los? Hausmeister Demon vielleicht gleich mal abradeln, weil er hat sich ja doch einiges getan.
Ja, wir müssen nämlich schnell reden, weil es bald regnet.
Naja, laut Wetter.
Da können wir uns da ja unterstellen da irgendwie.
Genau.
Sollte aber schöne Soundkulisse.
Ja, also wir haben das Feedback gekriegt von einem der Bitcoins, Andreas, glaube ich, dass wir einen BitTorrent machen sollen, weil er verliert so viel Lebenszeit beim Biertaucher-Podcast runterladen. Ja. Ich nehme an, weil er da so fiebrig ist, dass daneben nichts machen kann.
Jedes Wort.
Ja, das ist leider, so, wann geht's
los? Die altbekannte Ladebalkenhypnose.
Ja,
genau.
Da verfällt man. Langsam.
Ich weiß nicht.
Ich habe nicht so das Problem. Wenn ich
300 Kilobyte kommt es runter, hat er gemeint, oder?
Ja.
Oh,
ja.
Nur?
Bei mir geht es relativ schnell, normalerweise. Ich denke, unabhängig davon tätig sowieso gerne einen BitTorrent machen, weil ich das cool finde, dass das auf der Pirate Bay dann die Leute die BitTorrent-Archive runter...
Wenn das dann wirklich auf Pirate Bay ist oder so.
Aber ja, ich werde dann so als Sockpuppet, dann habe ich selber
keine Antwort. Ja, also hier ist es BitLove.
Ja, genau.
Genau, der BitLove ist das rauf und runter besprochene Projekt, wo der Tim BitLove irgendwie so den Anstoß gegeben hat und... Da sind jetzt alle voll auf begeistert. Das Problem, die Anfangsschwierigkeit, so wie bei diesen Deep-Linking-Kapitelmarken, die es auch noch nicht gibt, außer für das AAC-Format, ist, dass halt die Clients das unterstützen müssen. Das heißt, für mich, wenn ich bei Bionpod irgendwie drinnen hänge, heißt das mal lästig sein beim Programmieren und mal eine E-Mail schreiben.
Aber wie schaut es denn aus mit Clients generell? Gibt es schon welche, die BitTorrents unterstützen, außer Miro?
Genau, Miro macht das.
Ja, genau, das haben wir vor zwei Folgen oder haben schon rausgefunden, aber also in den letzten zwei Wochen hat sich niemand bemüht, das einzubauen. Gut, das war ja nicht so lang.
Es ist noch relativ frisch.
Wird es sicher Leute geben, die das machen.
Der Thomas, ich glaube, da ist eine zweite Welle.
Ja, genau. Thomas ist jetzt in Rom. Er kann also während er im Zug sitzt, könnte er das machen.
Ich meine, an der
sagen wir so, Twitter muss ihm gleich.
Ich meine, an der Front von der Podcast-Produktion kämpft ja Auphonic und mit den Kapitelmarkensätzen, die haben sich da ja auch einen Standard nicht ausgedacht, sondern glaube ich einen vorhandenen genommen und mal implementiert und vielleicht in Kombination mit BitLove und so. Ich muss jetzt eh mal das Auphonic ist mein größtes schlechtes Gewissen, das muss ich jetzt
bevor
mal ausprobieren.
Wir was ist das? Gregor, haben wir sonst noch ein Feedback? Oder
natürlich. Der Andi hat, der Andi hat uns am Eifrig gepostet, der hat uns auch zwei Themen vorgeschlagen. Das eine ist, dass Google Plus eine History aller der Facebook-Timeline einführen möchte. Allerdings mit beschränkter Einsicht, mit besserer Rechteverwaltung.
Ja, dieses bessere History.
Wisst ihr, was für mich das geradezu absurde Killer-Feature wäre für jede derartige Timeline, dass sie durchsuchbar ist?
Ja.
Das geht nämlich bei Facebook komischerweise
Google
nicht.
Eigentlich hinbringen.
Ja, genau.
Naja, durchsuchbar. Du kannst ja allgemein eine globale Suche machen nach Posts, die du lesen darfst.
Ja, und du glaubst, dass das gut funktioniert?
Ich habe schon ein paar Mal probiert, ja.
Und?
Was Problem? Ja, je nachdem. Meistens kriegst du halt auch sehr viele Sachen drin, die von irgendwelchen Leuten sind, die du
eigentlich brauchten ja nur.
Aber so Anking ist so, dass du normal schon die Leute findest.
Man braucht ja nur auf einzelne User einschließen, zum Beispiel auf sich selbst.
Ja. Wenn das geht, wenn das so ein Regex-artiger Ausdruck wäre oder so.
Ja, genau.
Sie sollen ja noch einfach Username noch dazu schreiben.
Ja. In den 90ern haben sie sowas erfunden, das hat Browser-History geheißen. Mit Steuerung H kriegst du das auch auf modernen Browsern.
Ja, aber die sollten wir löschen. Wieder.
Wie geht Steuerung H auf dem iPad? Ja, nein, okay. Deswegen ist es bei Google ist ja alles in der Cloud. Und dann haben wir aber noch ein Thema von ihm gekriegt, nämlich Google Analytics.
Genau, gibt es jetzt eine. Nein, da gibt es eine App jetzt für Android. Ich habe sie ja nicht in Verwendung, weil. Ich habe zwar schon ein paar Webpages gemacht für Firmen und Freunde, aber die wollten alle eben das Google Analytics und die haben das natürlich auf ihren Account laufen und dann habe ich natürlich keinen Zugriff mehr irgendwie darauf.
Du hast doch Zugriff auf meinen, oder?
Wie hast du Google Analytics?
Ja, sicher.
Ah ja, stimmt. Dann können wir es mit dem Biertaucher testen.
Ja, stimmt, aber das ist immer Block.
Prinzipiell.
Ich mag das Zeug nicht.
Aber es gibt ja schon Google Analytics Apps für Android, oder sind die alle kostenpflichtig?
Bin ich nicht sicher. Ich habe bis jetzt noch nicht recherchiert.
Je nachdem ich kein Android-Handy habe, weiß ich auch nicht. Aber ich habe ja recherchiert und habe gesehen, es gibt Unmengen.
Ja?
aber
jetzt kommt es halt von Papa Google direkt.
Apple meines heißt nämlich hier Analytics App. Und da gibt es dann Google Analytics App und nur Analytics App.
Was tut so eine App eigentlich?
Jetzt sagt der Google Analytics die mobile Webseite in einer App
an. Keine Ahnung. Also sie zeigt den Monitor
schon nach Applikation aus.
Ist die Frage, ob das auf einem kleinen Display überhaupt sinnvoll ist. Oder warum will ich jetzt, wenn ich in der U-Bahn sitze, unbedingt meine
Statistik sehen? Um mich aufzugeilen, dass ich so, boah, jemand wird auch angeschaut.
Ah, dass ich stolz auf mich sein kann.
Genau,
das ist so live.
Genau, das ist ein Geräusch, das mich um 3 in der Nacht weckt.
Na, aber du kennst
das. Hat wieder wer angeschaut.
Weil schon die ganzen Webmaster, die dann so auf ihren Traffic bedacht sind, die gehen dann mit ihren Android-Tablets rum und dann können sie schön blättern und das so
iPhone-mäßig und sagen, oh, also, jetzt muss ich arbeiten.
Als Admin habe ich für solche Sachen eigentlich ein Nagios-Monitoring-System.
Ah, ja.
Das ist deutlich geeigner dafür.
Das stimmt, aber Nagios muss halt mal aufsetzen und bedienen können. Das ist halt die Demokratisierung des Traffic analysieren.
Ja, aber kann das Google Analytics?
Statistiken habe ich noch Uni,
das ist auch praktisch. Die ganzen WordPressler irgendwie, die wissen zwar, wie man sich Plugins installiert oder so, aber ich glaube, bis zu Nagios dringen die nicht vor. Kann ich mir aber denken.
Das glaube ich sofort, weil bei WordPress, wenn du ein Plugin installieren musst, musst du auf Installieren klicken.
Ja, eben.
Und das funktioniert übrigens, das kann ich erzählen. Ja, bei WordPress sehe ich mich jetzt und sage, das wissen wahrscheinlich die meisten, und sage, ja, ist ein cooles Backup-Plugin gefunden, wo das Backup dann auch so mit einem Klick funktioniert.
Ja, ja, ja.
Man Klickst braucht dann
ein Klick-Backup.
One-Click-Backup, genau, so ähnlich wie One-Click-Buy. Und man kann halt einstellen, dass das regelmäßig automatisch macht.
Sehr gut.
Dann muss man das Einzige, was halt noch sinnvoll wäre, dass man schaut, dass diese Datei, die er erzeugt, wo alles drinnen ist, halt irgendwo anders hin noch gespeichert wird. Aber man könnte sich zum Beispiel per E-Mail schicken lassen und so eine Spompanadel, wenn man sich überhaupt... Also das
wenn
so,
viel drin ist.
Naja, er teilt es auf. Du kannst es so einstellen, dass er es aufteilt. Auf 15 E-Mails oder so.
Deine Mailbox ist immer voll.
Aber das schafft dann auch jemand, der sich überhaupt nicht auskennt.
Ja.
Ein Google-Account nur fürs Backup erstellen vom WordPress.
Also das mit dem automatisch, das wollen sie jetzt bei Joomla auch ziemlich forciert reinzuschrauben. Da gibt es jetzt auch einen Update-Mechanismus, wo du nur auf Update gehst und er aktualisiert sich. Und diese Backup-Komponenten, die alle ganz viel Magie machen mit und speicherst jetzt auf diesen FTP oder auf deine Dropbox weg und so, gibt es jetzt auch einiges Zeug. Aber ja,
ich weiß nicht, Dropbox, genau.
Das Problem ist, man muss es auf jeden Fall einmal testen. Ja. Kleiner Tipp, ein Backup, das nicht getestet ist, ist kein Backup.
Gut, jetzt, ach so, du meinst einfach nur reinschauen, was für Dateien da sind, rechnet.
Hier nach. Was gibt's?
Aber das funktioniert nur, solange du es nicht brauchst.
Ich habe nur einmal durch die SQL-Datei durchgescrollt und gesagt, okay, das schaut ziemlich gut aus.
Schaut nach SQL aus, was?
Genau.
Struktur, meine Herren.
Wir
haben
wir
noch irgendwas zum Selbstbeweihräucherungsfeedback, Kundenfeedback oder so? Oder kann ich meine rituelle Frage starten, ob jemand selber was recherchiert hat?
Startet eine rituelle Frage.
Hat jemand von euch selber etwas recherchiert oder gelesen oder gehört oder gedacht?
Angeschaut. Das auch? Oh ja, ich habe mir aber was angeschaut, was vielleicht relevant ist, gleich am Anfang.
Bitte.
Wenn wir schon nämlich in der Ding sind.
Warte, die Liste, jetzt ist sie gerade weg.
So. Wir könnten über die Google I.O. einfach reden. Hat sich das...
Google I.O.
Ja, genau.
Ja, genau. Google. Was war denn da? Schon wieder alles vergessen?
Ich war
beim
Public View Unimeter Lab, aber ich habe eigentlich nur die Pizza von Google gegessen, aber ich habe nicht zugeschaut.
Was ist die?
Ich hatte zu arbeiten.
Klärt mich auf, was ist die Google I.O.?
Das ist so wie heißt das?
Die Keynote
genau.
Das ist so wie diese WWDC oder wie das heißt.
Da schaut man das
so
weltweit wie
in einem Fußballmatch. Predigt die neuesten Innovationen.
Die können das ohne Steve Jobs?
Nein, das Apple ist ja
kann das auch ohne Steve Jobs inzwischen.
Wir haben ein Heer von Hipstern, die nur halt die durch die Vorträge leiten.
So wie
leiten.
Gottesdienste für Hipster, wo sie dann so, oh, gib uns ein neues Ding.
Was es war kurzweilig anzuschauen. Ich habe mir nicht die ganze angeschaut. Ich bin nach Hause nach der Arbeit, habe das aufgedreht, Livestream, war lustig irgendwie. Und dann war halt Match EM, habe ich dann das letzte Drittel nicht mehr gesehen. Aber,
aber was ist rausgekommen? Kriegen wir jetzt alles so eine Brille oder ein Monokel mit?
Ja, gut, dass du fragst.
Ein Monokel ist das, glaube ich, gell?
Nein, also eine Brille, einfach auf normale Brillen gestellt.
Ja schon, aber irgendwie Datendingsbums ist nur auf einer Seite, oder?
Ja, zumindest in Prototyp. Ja. Aber es dauert noch ein paar Jahre, bis das Massenmarkt fehlt.
Aber man kann sich um $1,500, ich habe das Future Zone Quiz gemacht, Schleichwerbung.
Du kriegst $1,500, kannst du kaufen.
Um $1,500 kann man sich eine Brille kaufen. Siehst, genau, mancher Designerbrille kostet ohne Daten $1,500.
Stimmt eigentlich.
Mit 2 hochwertigen Brillengläsern. Keine Ahnung, ob es außerhalb von Amerika angibt, aber wenn ich es jetzt richtig mir gemerkt habe, ist gestanden, $1,500 kostet das Entwicklermodell. So
okay. Das wahrscheinlich ein bisschen buggy sein wird.
Ich meine, wir greifen da ein bisschen vor. Ich glaube, das war nämlich im Teil den letzten.
Das letzte eigentlich, genau.
Und das war, worüber alle geredet haben, weil da haben sie irgendwie zwei Leute mit diesen Kugelbrillen aufgesetzt, aus dem Flugzeug springen lassen und auf dem Gebäude, wo der Vortrag war, landen lassen. Und das hat man sich dann angeschaut, ja.
Was also es war sehr spektakulär. Ich habe es nicht angeschaut, aber es war ja angeblich sehr spektakulär, aber es hat irgendwie keine Aussage gehabt.
Naja, aber dazu sind solche Vorträge da, glaube ich, solche Präsentationen.
Aber das, okay. Man hat aus der Brille das dann gesehen.
Genau, die haben das außer gestreamt, aber das ist sehr spannend, weil wenn der Fallschirmspringer auf 3 Kilometer Höhe aus dem Flugzeug springt, hat er ja kein Handyempfang, oder? Oder doch?
Müssen nicht schon gehen.
Die haben sicher unten eine Antenne aufgestellt, die extra nach oben schaut.
Nur auf den Fallschirmpiloten gerichtet. Aber wir fransen aus. Also wir müssen eigentlich chronologisch
vorgehen. Also bitte, was als erstes haben Sie vorgestellt, irgendein Tablet, oder?
Sie haben sich die Butter aufs Brot gegeben. Das Projekt Butter haben Sie als erstes vorgestellt.
Ach so, okay.
Butter soll alles flutschiger machen und ganz viele Optimierungen.
Ist das die neue Android-Version?
Ist das sowas wie Dalvik?
Also die neue Android-Version ist 4.1, die nennt sich Jelly Bean.
Jelly Bean, genau.
Das ist das eigentlich nicht geschützt? Jelly Beans ist ja Süßigkeit aus Amerika oder so.
Eigentlich schon. Hat wahrscheinlich Google schon gekauft. Ich weiß es nicht. Aber es ist so generisch, gibt es Jelly Beans nicht von verschiedenen Herstellern?
Keine Ahnung, aber ich kenne jedenfalls Lemmings 3D Jelly Beans Edition oder so. Da war in der Packung eine Probepackung Jelly Beans und im Lemmings Spiel selbst sind Jelly Beans auch irgendwie vorkommen. Keine Ahnung, hat man die Lemmings ja, vielleicht damit.
Vielleicht zahlen sie auch, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Projekt Butter optimiert alles auf jeder Ebene und um das zu zeigen, das soll jetzt das GUI so irrsinnig flüssig machen, haben sie eine RED-HD-Kamera aufgestellt und mit wahnsinniger, also mit Bildrate das aufgenommen und dann verglichen irgendwie die beiden, das die alte Android-Version und die neue Android-Version und jetzt flutscht alles, die Grafik und also die Prozessoranfragen.
Also Butter ist was für die Androids? Oder?
Ja, ist einfach ein Projekt, das jetzt die neue Version ist, einfach Performance optimiert.
Aber lange Butter Rede, hat nichts mit Jelly Beans zu tun?
Butter ist ein Projekt, das in Jelly Beans eingefließt.
Ah, ein Teil von
also Jelly Bean ist da schon buttert sozusagen.
Genau.
Ist buttert, wow.
Richtig, mit Butter-Flavor.
Und weiß man auch, aber weißt du, ob die Updates dann besser gehen? Also wir haben uns ja das Ice Cream Sandwich selber noch installieren müssen.
Updates,
ne?
Anderes Thema. Sie haben diesmal gesagt, für unser Phone, fürs Nexus S, wird es Mitte Juli kommen. Mhm. Dann haben wir allerdings noch immer dasselbe Ratespiel. Aber sie haben in Sachen Updates eine Neuerung vorgestellt, dass man sich jetzt bei den Updates nicht die gesamte Applikation runterholen muss, sondern immer nur die Teile, die neu sind. Das heißt Bandbreite.
Schon, das ist ja großartig. Das geht bei Symbian geht das, glaube ich, seit Nokia 8500.
Ja. Es kommt ja alles. Man muss nur warten. Und ansonsten, sie haben eine neue Foto-App vorgestellt. Wenn du mich fragst, ist ein bisschen Performance-Tuning, ein bisschen hübscher schaut es aus. Mhm. Google Plus-App, die sie haben wir jetzt schon auf dem jetzigen Betriebssystem, ist ja neu auch ausgeliefert worden. Schaut jetzt besser aus, man kann jetzt wieder Sachen lesen.
Kann aber immer noch nicht meine Account-Switching machen, also dass ich als Page irgendwie was poste, oder ich krieg's zumindest nicht zusammen.
Mhm. Ja. Ja, Google Plus war eh ein großer Teil. Die haben ja die Events eingeführt, das haben wir ja mitbekommen. Ja, was eher ein großer Fuck-up war.
Florian hat uns ja jetzt ein Event eingeladen.
Aber das Problem, also der Florian hat ja in seinem Google Plus Account, in seinem Namen sozusagen den Event erstellt und er hätte, glaube ich, als Biertocher Podcast den Event erstellen müssen. Mhm. Und da habe ich gesehen, wir haben ihn ja eingeladen, Biertocher Podcast Manager zu sein, aber er hat die Einladung nicht angenommen. Jetzt hat er sich verdrückt, bevor wir mit dem erstes Wörtchen reden.
Das werden wir uns merken.
Aber ich habe das Datenschutzbedenken und Google inkompatibel.
Ich wollte ein bisschen nachhelfen, habe seine nicht angenommene Management-Anfrage rausgelöscht und ihn nochmal eingeladen.
Und
dann, keine Ahnung, was dann akzeptiert hat. Hat er gedacht, das ist jetzt aber Spam und hat es gelöscht, könnte man bestellen. Vielleicht kommt er, dann können wir noch fragen.
Ja, wir werden das auf jeden Fall noch herausfinden. Und,
also ja, deswegen konnte er das nicht erstellen, aber ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich so über Facebook auch funktionieren wird, dass Seiten auch Events erstellen können, weil sonst ist es ja eher sinnlos.
Würde Sinn machen, ne?
Ja, das war so viel zu Android und Google Plus. War jetzt irgendwie so, ja, neues Jelly Bean, schöner, besser, aber nichts Revolutionäres.
Wir kriegen irgendwie bessere Software, ohne dass wir sie zahlen müssen.
Aber die wahre Sensation haben sie danach präsentiert, weil Google steigt ins Hardware-Geschäft ein.
Google
vertreibt
auch
jetzt
Microsoft.
Vertreibt jetzt selber Hardware, lässt sie natürlich bauen. Also es ist jetzt einmal als erstes rausgekommen, das Nexus 7, das ist ein Tablet, es wird $199 kosten. Mhm. hat alles, was man so braucht, bis auf eine SIM-Karten-Slot.
Ah, hallo. So, was haben wir verpasst?
Wir sind gerade bei der Google I.O.
Noch immer
Nexus, bei Google I.O. Ja, Nexus 7 Tablet besprechen.
Hallo, Martin.
Hey, hallo, servus, Gregor.
Servus, du wirst aufgenommen, gell? Alles, was du sagst, wird
gegengeschickt.
Kannst aber behaupten, du bist verantwortlich, also ist kein Problem.
Man hört sagen, ja nur.
Ich bin der Gregor. Oder
ich so. Bin der Patrick.
Okay, Patrick.
Patrick. So, aber ich habe gerade gemerkt, es wäre super, wenn man bei Google Events irgendwie GPS-Koordinaten dazugeben kann. Ich habe es nicht geschafft.
Ah, okay.
Ich habe nur irgendwie eine Adresse reinschreiben können und dann aber nicht näher spezifiziert. Nur altes AKH und das ist...
Oh, ohne Story. Ziemlich unangenehm,
ja. Du hättest aber in den Text die Koordinaten reinschreiben können.
Ja, aber das, dich aber das ist aber nicht cool.
Das zeigt nicht mit der Karte dann alles. So ist eine, ja,
wir haben vorher ein bisschen über dich gelästert, dass du eine...
Über mich?
Ja, über dich. Wie so ist haben wir uns traut, sonst trauen wir uns das
genau. Nicht. Ich kann alles nachhören.
Verdammt. Genau. Das war meine geheime Strategie, um die Hörerzahlen hochzutreiben.
Ein Hörer mehr, ich höre genau.
Und zwar, wir haben uns überlegt, ob es wohl geht, dass man als Page, oder wie heißt das, also, ja, als Google Plus Page sozusagen, ein Event erstellen kann. Und du hast ihn ja jetzt als Florian erstellt.
Sollte gehen, ja. Nur eben, ich hatte, wo ich es ausprobiert habe, hatte ich die Rechte nicht.
Ah, ja, genau.
Das, darüber wollten wir jetzt reden.
Das habe ich schon gesagt. Nächste Woche werde ich es einfach als Bierdauer-Podcast.
Eben, ich habe mir gedacht und die nochmal als Administrator oder Manager hast das... Dings.
Irgendwas bin ich ja schon jetzt.
Bist jetzt hier Manager.
Irgendwas hast du mich
also,
gemacht.
Genau, weil ich habe nämlich gesehen, dass du zwar, ich habe die drinnen in der Liste der Manager gehabt und daneben ist gestanden, es wartet darauf, dass du endlich akzeptierst.
Echt? Ich habe nie was gekriegt, ich habe jetzt nochmal gekriegt, du hast mich rausgehauen genau, und wieder eingehauen.
Dann habe ich dich rausgehauen und dann wieder reingetan.
Das ganz hat genau.
Das hat funktioniert.
Ja.
Immerhin.
Vielleicht habe ich es irgendwann ignoriert.
Ja, genau.
Spamfilter.
Next. Ja, das Tablet war gerade besprochen.
Welches?
Google Nexus Google 7 baut jetzt selber Hardware ja, und liefert selber aus.
Und tut den eigenen Artikel drauf. Ne?
Ja, genau. Asus baut. Und kleine Side-Story dazu war, was auch so ein bisschen durch die Netzsphäre geschwirrt ist, dass es ausschließlich in der USA hergestellt wird. Das ist halt so ein bisschen, weißt du eh.
Das wird in den USA hergestellt?
Ausschließlich in den USA.
Uiuiui.
Ui, ui, ui. Ja. Und das wird buggy.
Nein, ja. Es kostet ja angeblich nur $199, genau. Ganz genau. Ja.
Subventioniert oder Sklavenarbeit, Mexikaner eingeportiert?
Direkter Handel von Google.
White West ist jetzt schon billiger.
Sie werden wahrscheinlich dort in den USA ein Camp aufbauen, wo sie dann die Mexikaner arbeiten lassen, günstig.
Ja.
Who knows?
Aber auf jeden Fall eine interessante Ansage. $200 ist jetzt schon ziemlich knapp an dem, was das One Laptop Agile, der als $100-Projekt designt wurde, der ist auch auf $200.
Raspberry Pi, ja. Tablets werden günstiger. Das heißt, ich meine, sie schaffen da vielleicht
immer mehr näher die Version des wirklichen $100-Laptops.
Ich glaube, das ist, weil diese ganzen Geräte inzwischen ja wirklich schon auf einen Chip drauf sind.
Mhm.
Und dann nur noch eine Batterie dazu muss.
Wenn ein Wermutstropfen gibt es schon, es gibt keinen SIM-Karten-Slot. Das heißt, das Ding funktioniert und es wird auch keine Version geben.
Also du kannst nicht telefonieren damit, oder wie?
Du kannst nicht telefonieren und kannst nicht mobil ins Internet. Weißt,
nur mit WLAN dann, oder?
Dann kannst du halt tethern über deinen
Hotspot. Kannst du nicht so einen 3 USB-Stecker reintun,
der so ein sophisticated USB-Host hat, bin ich
ein Micro-USB-Anschluss wird es höchstwahrscheinlich haben.
Aber mal. Ob das unterstützt?
Aber warum kein Host?
Für $30.
Du brauchst es ja gar nicht. Du brauchst es ja gar nicht. Du machst dein eigenes WLAN mit deinem Handy auf.
Ja, aber das braucht was wie viel Strom. Unmengen.
Ja,
auch wieder
warm. Es wird warm. Das will man nicht noch.
Er ist schon eingeschränkt. Mir wäre es wurscht, $200 für das Ding. Und da nur für Couchrechner. Aber ich bin jetzt schon WLAN-Nomade.
Und sprich, warum sollte ich mir so ein Google Nexus, ein Tablet kaufen, wenn ich schon bisher die ganzen Tablets verschmäht habe? Also was für ein Killer-Feature wird das dann haben?
Du hast ein Vanilla-Betriebssystem drauf. Kannst du mal sicher sein.
Ich kann selber Linux drauf tun.
Das
ist hackbar.
Naja.
Du hast ein Android drauf. Nein, du darfst das Android verändern.
Das weiß man nicht so recht. Bei einer anderen Ding, aber generell ist es halt billig. Es ist billig und du hast ein reines Android drauf, das halt schnell abgedatet wird.
Aber ist es so billig wie ein altes iPad 1?
Es ist schneller als ein altes iPad
1. Lass mich bitte deinen Sticker vorlesen.
Wieder Verkaufswert soll das
sein. iPad drauf for your freedom. Extrem gut. iPad. Herr Patrick, Bier, ja. Radler?
Wenn ihr noch was habt.
Ja, klar.
Achso, der Bill hat schon zu, gell?
Sicher. Ja, gerade zugemacht. Nächstes Mal schreibe ich da die Koordinaten dazu, sind auch selbst besorgen.
Geokoordinaten, wo es das Bier nicht mehr gibt.
So, zeige mal dein iPad.
Du mal da suchen.
Dann aber von dem gibt es, glaube ich, schon genug Fotos, weil das hat meine Schwester schon aufgepickt.
Ja, aber keins von uns.
Ach so, ja, das ist richtig. Aber das war ja noch nicht genug, Leute. Der wahre, die wahre Attraktion kommt ja noch. Das Google,
die Google-Kugel.
Nexus Q oder Google Q.
Also so das heißt diese, diese Fernsehkugel, Streamkugel. Das, was Apple eh auch hat, aber viel cooler heißt dort, ne?
Richtig.
TV, nein, oder Google, nein, nein, das ist so ein iTeuer oder so.
Was? Nein, iTV. Nein, iTV. Jetzt hast du mir gerade den Namen gelöscht vom Produkt von Apple.
Das hat mir ein Apple
User mal gesagt. Apple TV, Apple TV, glaube ich,
oder? Nein, das heißt viel besser.
Nein, es heißt Apple TV. Doch, es heißt Apple TV.
Es heißt Apple TV.
Was glaubst du? Das ist so eine kleine Schachtel und die kann dann halt...
Genau, genau, genau.
Das Apple TV ist sowieso ganz was Komisches.
Aber was man aufwachen lässt...
Google kann jetzt sozusagen das Bild von deinem... Google Pad auf deinem Fernseher streamen, habe ich das richtig kapiert?
Das, glaube ich, ist ein Teil und dann haben sie noch vorgeführt, wie du irgendwie, wenn jeder jetzt eine Party hast und alle haben ihre coolen Android-Devices, dass sie dann alle auf dieser Queue die Playlist editieren können, was ich mir persönlich die Hölle vorstelle,
wenn da jeder seine Hits reinkommt. Ja, jetzt schon seit, weiß nicht, wie
aber vielleicht gibt es ein Rechte-Management.
Mit den Technologien, die du jetzt schon hast. Also ich mache das immer. Wenn du einen MPD-Server hast, kannst du ja jederzeit mit jedem kleinen, mit jedem Handy, also jedes Handy.
Aber kannst du auf die Playlist reinschreiben?
Ja, sicher.
Echt cool. Ja. Du musst aber einen Workshop
machen. Aber dasselbe wie gut Google Analytics, jetzt halt die Demokratisierung. Bis jetzt hat es nur Apple TV
mit zusammengebracht. Jetzt geht das, indem du das Handy einfach drauflegst auf die Google-Kugel.
Und was macht es dann?
Dann
machst du mit NFC eine Verbindung oder so.
So, ja, das mache ich mit meinem N9 auch dort.
Ja, aber dann, und das funktioniert dann Magic. Und wenn du das...
mit ganz viel Google-Feenstaub.
Also es streamt.
Ja. Keine Ahnung, was es genau macht.
Es streamt erstens, das kann, also du kannst auch das Bild hinstreamen, was ich einen interessanten Part finde, weil vielleicht Google wird auf ein offenes Protokoll setzen und bis jetzt gibt es halt dieses Streamer-Protokoll.
Also DLNA, glaubst du? Oder was?
Ja, hoffentlich. Das ist mein Verdacht.
Also die neue Wii macht das.
Und das kannst
du. Die neue Wii mit Tablet kannst du auch irgendwie mit einer Geste, wirfst du es in Richtung vom Fernseher und es wird dann dort angezeigt oder so. Sehr laut cool. Werbevideo.
Na, das wäre ja mal was.
Bevor die ganzen. Tablet hat ja niemand was drauf, oder?
Bevor du nachfragen musst, ob dein Samsung-Handy. Es könnte praktisch sein, auf jeden Fall. Und das, was der Andi auch angemerkt hat, was sie extra mit Szenenapplaus angekündigt haben: die Hackability wird sehr hoch sein, es wird sehr leicht hackbar sein.
Also ich muss es
offen.
Nicht jailbreaken wie andere.
Ja. Das ist gar kein Gorilla-Glas.
Wobei eigentlich der Ausdruck Hackability impliziert ja schon, dass man es aufbrechen muss. Aber ich will Ihnen das verzeihen mit dieser Ansage. Genau.
Schön, das geht sehr gut.
Ja, also das war so der Teil, den ich gesehen habe.
Mit Bier in der Hand.
Viel Hardware von Google.
Auf ganz aktuelle Ereignisse ein. Patrick, möchtest du irgendwas über dich selber sagen, da du zum ersten Mal da bist bei euch? Es hören jetzt tausende Hörer zu. Oder?
So ad hoc. Was kann ich über mich sagen? Ich bin ein junger Informatikstudent aus Wien.
Herzliches Beileid.
Ja, immer noch. Was sonst möchtest du denn wissen?
Ich nicht, ich meine.
Dann war es das.
Ja, wie lange studierst du schon? Was für eine Richtung?
Super, wie lange hast du vor, noch zu studieren?
Ich wusste ja gar nicht, dass das ein Interview von mir ist.
Oh ja, ausschließlich. Wir haben uns deswegen getroffen.
Was glaubst du, wenn wir über Technik-Themen reden?
Das Highlight sonst nichts zu sagen.
Oder eine Lieblingsvorlesung schon, zumindest das.
Eine Lieblingsvorlesung? Ich habe jetzt Übersetzerbau fertig gemacht. Das war sehr lustig.
Übersetzerbau.
Aha, echt? Okay.
Sehr cool. Was macht man da?
Baut einen... man baut schrittweise einen Compiler für eine kleine, vom Professor ausgedachte Sprache.
Okay. Ja. Kriegt man da ein bisschen Maschinensprache mit oder so? Oder?
Ja, dann geht es gleich mal los, indem man ein bisschen AMD 64 Assembler macht, zum Beispiel lang, dass man da mal ein bisschen Einblick bekommt und dann im Endeffekt fängt es dann halt mit lexikalischer Analyse und Syntaxanalyse und baut immer
gab es doch dieses Yak. Yak ist doch so ein Syntax-Checker.
Genau, damit arbeiten wir im Prinzip auch mit Flex, ist der Scanner.
Genau, und Flex und Yak.
Python, also die offene Implementierung von Yak, ist dann als Scanner benutzt. Und dann benutzt die Vorlesung irgendwelche seltsamen, veralteten Technologien für die Attributierung. Also OX heißt das wird inzwischen gar nicht mehr weiterentwickelt oder gewartet. Ist irgendwie gepatcht und gibt 100 Warnungen aufs 64-Bit-System.
Ja, das haben wir bei uns in der Arbeit auch noch verwendet gehabt.
OX, ja?
Ja, ich durfte das selber patchen. Das TU-Patch, dass es irgendwas wieder geht.
Das wäre dann gleich mal was für meine Bachelorarbeit, eine Weiterentwicklung von OX.
OX TU. Eine Bachelorarbeit über deinen Patch.
Mein Patch?
Den TU.
Ja, der ist aber nicht von mir, ich habe ihn nur gepatcht. Ich habe ihn nur eingespielt.
So, sehr hast gut. du irgendein spezielles Steckenpferd oder freies Softwareprojekt oder so, das du hier der Welt vorstellen willst? Oder
nein, also so stark Innovationen.
Bist du zum Beispiel Vegetarier oder Kaffee selber Röster oder irgend so was ganz Nerdiges, was du der Welt mitteilen willst?
Also leider nicht. Ich bin auch jetzt irgendwie nicht so selbst involviert in einem Open-Source-Projekt. Ich bin mehr der Anwender im Moment. Steckenpferde sonst. Das Einzige, wo ich irgendwie sehr nerdig bin, sind vielleicht so fernöstliche Kampfkünste und Selbstverteidigungsgeschichten.
Hey, cool. Theoretisch oder aktiv?
Beides. Ich kann alles aus
Büchern. Bücher gibt es ja auch, das habe ich auch. Ich selbst praktiziere Jiu-Jitsu und Krav Maga zur Selbstverteidigung, was nicht fernöstlich ist.
Krav Maga ist das israelische? Oder?
Israelische Selbstverteidigung.
Wo man so mit einer Nagelschere wen umbringt oder so?
Nein, aber man rammt ganz auf das Knie jemanden in die Genitalien.
Das ist eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Genau.
Ansonsten wurde letztes mein Raspberry Pi verschickt.
Oh,
nach monatelangem Warten bin ich jetzt ganz gespannt, weil er muss jeden Tag ankommen.
Andere Leute wollen ja schon
nehmen dafür.
Na gut, ich habe ihn im Anfang Mai bestellt, ziemlich das erste Mal, als die Webseite wieder erreichbar war sozusagen.
Meins braucht glaube ich noch 8-9 Wochen.
Sie haben Stuft es bestellt.
10 Wochen heißt es ungefähr dauert, wenn man bestellen darf.
Wirklich?
Ja.
Man muss noch Sammelbestellungen aufgeben, damit es was wird, oder?
Nein, gibt es noch keine.
Im Gegenteil.
Ein Stück pro Person.
Es gibt hier zwei Anbieter und ich bin mir nicht sicher, welcher, aber einer bietet ganz explizit nur ein Produkt an.
Bei anderen kann man aber auch nur eins bestellen. Ja.
Schon was vorhast irgendwie mit dem Raspberry Pi oder einfach rumspielen?
Darüber habe ich mir jetzt letztens, wollte ich mir mal dann beginnen, Gedanken zu machen, weil es so als Low Server mit niedrigem Energieverbrauch und so ist ja fast zu schade, obwohl das natürlich sehr praktisch wäre.
Mhm. Sonst aber so als Nebennutzen. Kannst du ein Media Center machen, zusätzlich noch einen Server drauf?
Ja, natürlich.
Ja.
Ansonsten muss man sich irgendwas überlegen, wo man die GPIO-Header benutzt, weil sonst ist es ja wie ein normaler Rechner, also muss man irgendwas einbauen.
LEDs.
Ich habe schon überlegt, irgendwie eine Spielekonsole oder so, eine tragbare oder so, aber dafür muss man wieder viel investieren in ein Display. Das ist halt
tragbare Sachen mit Akku und so.
Genau, und auch vielleicht so ein Sensor-Touch, wie diese Braille-Schrift, weißt du, ohne Display. Dass du so, während du mit einem anderen schaust in der Vorlesung, kannst du einfach mit der Hand so
Tastaturmäßig.
Machen wir ein Brainstorming.
Get Lens gar mit dem Raspberry Pi anstellen.
Übrigens, zu viel. Apropos Raspberry Pi, Robotik. Ich habe zwar keinen bestellt, aber ich habe einen berührt. Nein, also der Harald, hat einen.
Der hat schon einen.
Ja, oder
Freund von ihm. Angestellt.
Super. Oder Kollege von ihm auf jeden Fall.
Michael hat auch schon einen.
Und ich kann berichten, das Ding hat so vier Seiten und auf jeder Seite sind urviel Anschlüsse und die ganzen Hardware-Nerds haben sich aufgeregt, dass man das Ding ohne komplizierte Plastik-Griffelhaltung eigentlich nirgends vernünftig einbauen kann, weil zum Beispiel die USB-Stecker nicht plan sind mit den anderen Steckern. Also wenn man so in eine Schachtel einbaut, schaut entweder was raus oder es ist ein Loch und vor allem man hat keine gescheiten Schraublöcher oder so, um das irgendwo in den Schachtel reinzutun.
Ich habe mir so Gehäusetrick bei AS Component mitbestellt jetzt.
Ah, die gibt es ja schon.
Aber ich weiß nicht, wie die dann ausschauen.
Da scheppert mit kleinen Styroporkugeln drin.
Große Plastikbox und drinnen scheppert die. Der Raspberry Pi.
Also so viel zum Raspberry Pi.
Mhm. In der Zigarettenschachtel passt vielleicht eine. Jetzt sieht das aus?
Nein. Ich glaube knapp nicht.
Circa von der Größe schon. Ja.
Was gibt es noch in der Größe, was man nehmen könnte?
Also jetzt Tinbox oder so.
Ja, genau.
Bin ich sicher, es gab irgendwen, der hat das in irgend sowas eingebaut. Aber ich glaube, es war keine Zigarettenschachtel, sondern irgendwas. Ungefähr fast gleich groß ist.
Na, es gibt ja auch, ich glaube, auch von Adafruit oder von irgendeinem Versandhändler also ein Acrylgehäuse, das irgendwie gelasert ist. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch die Cut-Files irgendwie zum Unterladen.
Ah, genau, da kann man es selber machen.
Das ist spannend.
Selber ausdrücken.
Ist nicht die demnächst der Laser-Cutter-Workshop im MetaLab? War halt auf der Liste, nicht?
Ich hab einmal was dort graviert und das wäre interessant, vielleicht selber so ein Gehäuse zu basteln oder so.
Stimmt. Das wäre ein Top-Notch-Anwendungsfall für 3D-Drucker.
Kannst du dann LEDs dazu packen in ein transparentes Acrylgehäuse, dann machst du eine Partybox.
Ja, genau.
Ja, du musst die LEDs dann ansteuern, je nach Musik.
Genau, vielleicht mit Media Center, XMPC oder was auch immer. Und dann kannst du eben auch deine Playlists machen und dazu gleich die Visualisierungen auf der Box selbst.
Oder so ein Moodlight hinterm Fernseher, dass es immer leuchtet, je nach Inhalt vom Video.
Ich sehe schon, ja.
So was, was Sony für 1000 Euro
läuft langsam warm mit der Thematik.
Martin, haben wir irgendein Thema eigentlich?
Ich würde noch sagen, am 5.7. und am 11.7. ab 20 Uhr sind die Lasercutter Workshops im MetaLab, falls jemand schon eine Box braucht.
Das wäre doch was.
Ja, was steht alles auf der Liste überhaupt?
Also ich kann nur berichten, ich war bei der VGT-Pressekonferenz zum Status der österreichischen Schweineindustrie.
Was soll man sagen, Verein gegen Tierfabriken?
Ja, wissen das unsere Hörer nicht?
Wir haben neue Hörer, jede Sendung immer neu dazu.
Die Schweizer, genau. Der Verein gegen Tierfabriken, das ist wahrscheinlich die größte Tierschutzorganisation in Österreich. Und
man kann sagen, europaweit eigentlich eine der erfolgreichsten waren, von dem, was sie umgesetzt haben in der Gesetzgebung.
Genau. Und der Martin Balluch, der da Geschäftsführer, Obmann.
Staatsfeind Nummer 1
ist auf alle Fälle. Der ist jetzt freigesprochen worden, er ist doch kein Mafiosi. Und,
wobei der Staatsanwalt immer noch versucht, ihm eine Brandstiftung anzuhängen.
Ja.
Weil sein Auto im selben Bundesland war wie eine Jagdhütte, die den Jäger anzündet hat. Ja, wobei der Jäger dann sogar, einer von den Jägern nachher sogar zugeben hat, dass er das anzündet hat wegen Versicherungsbetrug. Ne? Aber das war ihm wurscht, weil der Balluch ist ein Terrorist und da haben sie ihn dran gekriegt.
Der Staatsanwalt hat gesagt, Balluch.
Ja, genau. Ja. Und was ich ganz geil finde, beim Balluch-Vortrag kommt das heraus, sein Ärger hat nicht angefangen, aber wurde dann eskaliert sozusagen. Also er ist sozusagen der Republik auf die Zehen getreten, wie er von dem, wie heißt der Graf, der Waffenhändler.
Menzdorf-Bulli.
Genau, wie er von dem irgendwer seine Flügel, eine Jagd gestört hat.
Ne? Ah, ja, genau.
Da ist dann der tiefe Staat zurückgeschlagen. Und das Schöne ist, dass eben der jetzt gerade wieder im Untersuchungsausschuss vorgeladen wird wegen aktuellen Korruptionssachen. Mhm,
ganz genau. Also bei der Pressekonferenz ging es zuerst um die AMA, was ja ein Lieblingsthema von mir ist. Da habe ich, glaube ich, noch gar nicht
so Agrarmarkt Austria.
Agrarmarkt Austria ist eine Werbeagentur, darf man, glaube ich, sagen, von der österreichischen, keine Ahnung was. Das wird ein staatliches Ding. Agrarindustrie. Das wird ein staatliches Ding.
Ist das nicht so ein Pickel, das garantiert, dass was aus
Österreich ist? Genau, da gibt es zwei verschiedene Pickel. Das eine ist das AMA Gütesiegel und das andere ist das AMA Biozeichen. Und beide sind ganz toll. Und so das AMA Gütesiegel, das bestätigt, dass das österreichische Tierschutzgesetz eingehalten wird. Und das AMA Biozeichen bestätigt, dass die EU-Bio-Verordnung eingehalten wird. Also sind im Prinzip beide Pickerlern für die Fische.
Es kommt sogar noch besser.
Bitte? Dann ist es, das ist so ähnlich wie das Euro-Label bei Websites. Das ist genau der gleiche Blödsinn. Das heißt auch nur, dass das E-Commerce-Gesetz. Wurscht, das kann man später.
Egal, du sagst, es ist sogar noch Tierschutz dann oder österreichisches Fleisch drin? Oder
österreichisches Fleisch ist wahrscheinlich schon drinnen, aber es geht, was die Qualität des Fleisches anlangt, heißt das gar nichts, weil es heißt einfach, dass die Tierschutzverordnung eingehalten wird und diese Verordnung ist aber fraglich, ob die überhaupt dem Tierschutzgesetzeskonform ist. Auf die Details habe ich jetzt leider keine Notizen gemacht, aber da sind halt in der Verordnung stehen halt Dinge drinnen, die aus dem Tierschutzgesetz abgeleitet sind und je nach Interpretation kann man eben sagen, die Fläche pro Schwein ist vielleicht noch ein bisschen wenig oder so. Weil manche Dinge stehen ja nicht explizit im Gesetzestext drinnen.
Aber wird das jetzt wirklich kontrolliert? Weil
die AMA kontrolliert das angeblich selber, aber das ist die Frage. Das wird von Tierärzten, glaube ich, kontrolliert, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, diese Kontrollen sind, glaube ich, angekündigt oder so. Jedenfalls meistens bringen die nichts.
Weil wenn du Balluch-Blog liest, da geht ja manchmal so eine Schweineställe befreien oder so.
Ganz genau.
Dann machen sie einfach Fotos, wo dann halt schon tagelang ein totes Schwein in den Lebenden liegt und sich da keiner drum kümmert.
Genau, und diese Dinge haben das haben sie jetzt im großen Stil eben gemacht und
ich denke, die kriegen alle
28.
Ja, aber 20. Jeder Kontrolle räumt es vorher weg einmal.
Ja, genau. Also immerhin. Ja. Ich habe eben 28 Betriebe untersucht sozusagen.
Wer jetzt und wir?
Der VGT.
Okay,
nicht wir. Und da gab es eben mehrere Probleme. Das sind einerseits die Spaltenböden ohne Einstreu, die Hygiene, der Platz, den das einzelne Schwein hat, das Beschäftigungsmaterial, das die Schweine verdienen nämlich Beschäftigung und
Sonst essen sie sich selber.
Das gehe ich noch ein. Dann die invasiven Eingriffe, die Ferkelkastration, haben die sicher schon jeder zumindest einmal am Rande irgendwo aufgeschnappt, hoffentlich. Ja, genau, und deswegen gibt es eben Verhaltensstörungen und die Schweine leben eben am psychischen Limit. Und in 96% der Betriebe gibt es eben Spaltenböden und 100% der Betriebe sind ohne eine Einstreu von irgendeiner Art. eben, weil es auch diese, die Spaltenböden gibt. Und bei den Spaltenböden, der Sinn von denen ist, dass der Schweinekot und so runterfällt und dann halt eine Ebene tiefer liegt. Und das Problem ist aber, wenn die Spalten breit genug sind, dass das vernünftig funktioniert, dann können die Schweine sich da den Fuß brechen. Mhm. Deswegen sind die Spalten schmaler und das funktioniert nicht gescheit. Und trotzdem ist es ja so, dass die ganzen Ausscheidungen drunter liegen und es deswegen zu schlechter Luft, kein Liegekomfort und Klauen und Gelenksproblemen kommt. Weil die Schweine können ja mal nicht wühlen, was sie normalerweise machen. Mhm. Und ich werde jetzt nur die wichtigsten Punkte auserpicken. Also ein 110 Kilo Schwein hat 0,7 Quadratmeter Platz und bei 32% der Betrieben ist es so, dass der VGD annimmt, dass selbst das unterschritten wird. Aber das haben sie natürlich nicht nachmessen können. Das Beschäftigungsmaterial, da schaut es ganz schlecht aus, da haben es 79% der Betriebe gleich mal direkt angezeigt, weil es so schlecht war. Also da gibt es zum Beispiel Ketten oder Ketten mit einem Gartenschlauch drüber, wenn es ganz hoch kommt, so eine Dinge. Dann gibt es immerhin eine freiwillige Branchenvereinbarung, dass bei der Ferkelkastration Entzündungshemmer verwendet werden sollen. Und da argumentieren die Schweineproduzenten, dass das eine betäubende Wirkung haben soll. Aber das ist ungefähr so, wie wenn man Aspirin nehmen würde oder so irgendwas.
Vor der Kastration.
Also vor irgendeinem Engel. Also das hilft höchstwahrscheinlich nichts. Ja, genau. Und ein großes Problem ist eben Kannibalismus, weil wenn die Schweine so in so argen Bedingungen leben, werden sie alle gestört und knabbern dann eben die anderen Schweine an, beim Ohr, beim Schwanz oder so. Und die Schweineschwänze, die werden deswegen abgeschnitten, damit es da keine Probleme gibt. Und man kennt eigentlich gar keine Schweine mit einem normalen langen Schwanz, weil man da eben nur kopiert sieht. Und da haben sie eben ein Foto gezeigt mit normalen Schweinen, wie die halt ausschauen. Und der wird dann meistens auch viel zu kurz abgeschnitten. Mhm. Ja, die Forderung an die AMA ist eben, dass die Gütesiegel über das Gesetz hinausgehen sollten. Mhm. Der VGD hat direkt mal gefordert, dass das normale AMA-Gütesiegel den Bio-Kriterien entsprechen sollte. Mhm. Immerhin will ja Österreich immer das Bio-Vorreiterland sein und ganz besonders das Lebensministerium macht ja gerne Werbung damit, dass Österreich das Bioland ist. Dann hat sich danach die Vertreterin von der AMA Marketing, also die AMA besteht aus zwei Teilen. Das eine ist, glaube ich, ein Verein und das andere ist eine Marketingfirma, ganz normal, und die heißt praktischerweise AMA Marketing. Die wird dann das wird dann nicht irgendwie großartig vertuscht, wenn die so ein ganzseitiges Inserat schalten wie super fleißig, steht meistens Quelle www.ama-marketing.at. Oh Mann. Jedenfalls. Die Vertreterin hat dann eben gemeint, es hat eh jeder Konsument, jeden Tag die Alternative Bio zu kaufen. Der Biomarkt beim Fleisch, hat sie selbst gesagt, lustigerweise, ich weiß nicht, warum sie das gesagt hat, das spricht eigentlich gegen sie, ist bei 4% derzeit vom ganzen Schweinefleischmarkt. Mhm. Und das schaut beim Gemüse ähnlich.
Gibt es ein Biozeichen, dass jetzt, wenn du als tierschutzerisch denkst, dass sozusagen das Fleisch kennzeichnet, dass das halbwegs in Ordnung produziert wird?
Oder musst du selber Vertrauen Bio, bauen? Das müsste man sich mal im Detail anschauen. Aber jedenfalls ist es aber so, dass alle Bioprodukte generell dieses EU-Bio-Zeichen tragen müssen. Mhm. Also man darf gar kein Bio-Produkt auf den Markt bringen.
Ohne das
Bio. Wenn es Bio ist, dann muss das EU-Bio-Zeichen drauf sein, was meiner Meinung nach eher relativ sinnvoll ist, weil dann hat man ein einheitliches Ding, auf das man sich verlassen kann. Mhm. Und das AMA-Bio-Zeichen, das heißt nichts mehr als das EU-Bio-Zeichen, weil am EU-Bio-Zeichen steht nämlich jeder bei, von wo es kommt. Aber das, wie jetzt genau bei der Biozertifizierung der Platz ausschaut, das weiß ich nicht. Da macht zum Beispiel Ja Natürlich gerne Werbung. Das Ja Natürlich Biohändel hat so und so viel Quadratmeter Auslauf. Aber da ist halt die nächste Frage, wer kauft überhaupt das Biofleisch? Das ist beim Schwein und beim Händel ja genau das gleiche Problem. Und das allermeiste Schweinefleisch wird ja in irgendwelchen Gasthäusern oder so verkauft. Und denen ist das völlig wurscht. Das
hat keiner,
ja. Ja, genau. Ja, dann hat der VGD bei Rewe und Spar und eben bei der AMA angeblich angefragt, ob sie gemeinsam Betriebe besichtigen wollen. Das haben alle abgelehnt, wobei die AMA-Vertreterin gesagt hat, das stimmt nicht, wir wurden nicht gefragt. Aber da bei der Pressekonferenz haben sie es auch viel gesagt, wir gehen mit euch gerne das alles anschauen. Bin ich gespannt, was da rauskommt. Und dann haben sie extra nochmal betont, dass die 28 Betriebe mehr oder weniger zufällig ausgewählt sind. Ganz zufällig wahrscheinlich auch nicht. Das wird wohl auch damit zu tun haben, wo man hinkommt, um Videos zu machen. Aber sie haben sich hier also laut VGD-Auskunft nicht die schwarzen Schafe rausgepickt, was man ja machen könnte. Ah ja, genau, und dann gibt es ja noch die Rewe-Bauernhof-Garantie. die heißt natürlich auch nichts, weil die österreichischen Schweinebauern, von denen wir da reden, die sind ja ein Bauernhof sozusagen, mhm, und die arbeiten genau zu den Bedingungen, wie halt das Tierschutzgesetz vorschreibt, und das sind die, die eben jetzt dokumentiert worden sind. Das waren, glaube ich, die wichtigsten Punkte. Und es, ah ja, genau, vielleicht noch ein kleiner Aufruf. Die AMA-Vertreterin hat mir gesagt, es wird demnächst wieder eine Gemüsekampagne geben. Ich habe sie nämlich extra gefragt, wieso es andauernd eine Fleischwerbung gibt, insbesondere im Kino. Und dann hat sie gesagt, Gott, erstens einmal wird es demnächst eine Gemüsekampagne geben. Und das wäre lustig, wenn vielleicht unsere Hörer das fotografieren täten und tweeten, Facebook posten und so weiter.
Also wenn sie
Gemüsewerbung sehen, weil mir fällt die Gemüsewerbung nur extrem selten auf. Gerade mal Genussregion Österreich, das man ab und zu mal sieht. Mm, mm. Und das ist halt auch von der AMA, aber das, wenn überhaupt AMA draufsteht, dann nur ganz klar, kommt mal vor. Mm. Also, vielleicht findet ihr was. Können wir dann Shoutouts machen
im Twitter-Podcast.
Ja, genau. Und warum es das im Kino nicht spielt, die Gemüsewerbung, hat sie mir erklärt, dass die österreichische Fleischindustrie so viel mehr Umsatz macht, dass denen ihre Beiträge zum AMA-Budget eben so hoch sind, dass die Kinowerbung ausgeht. Und bei den Gemüsebauern ist das eben so wenig, dass sie sich nur Plakatwerbung, wenn überhaupt, leisten können. Mhm. Und das habe ich ganz interessant gefunden, dass offensichtlich die österreichische Fleischindustrie, zumindest was den Umsatz anlangt, bei weitem größer ist als die Gemüseindustrie. Ja. Und
ich mich immer wundere, dass diese Werbung... Das ist
sicher ein bisschen mit den Ernährungspyramiden, die man so immer wieder präsentiert bekommt.
Genau verkehrt.
Ganz genau. Kann man natürlich sagen, das Gemüse kommt alles aus dem Ausland, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ach ja, genau, und was noch ein spannendes Detail ist, die Gemüsebauern sind Zwangsmitglieder bei der AMA und die Fleischproduzenten sind das nicht. Aber dort, warum die trotzdem so viel Geld haben, dass da die Schlachthöfe führen da irgendwie die AMA-Gebühr sozusagen ab.
Aha. Aber die kommen nicht aus, oder?
Die Gemüsebauern kommen nicht aus. Warum auch immer das geht, keine Ahnung. Das ist also irgendwie so ein halbstaatliches Ding. Das hat der VGD ja kritisiert, das Erstellen des Gütezeichens, das sollte eigentlich Aufgabe des Parlaments oder von sonst einem gewählten Gremium sein, und nur das Erstellen der Kriterien und nur das Verleihen sozusagen und das Kontrollieren der Kriterien, das kann dann eine Organisation wie die AMA übernehmen. So der Vorschlag von VGD. Ja, ich glaube, das war's zu dem Thema vorerst einmal.
Aber ein ähnliches Thema, hast du das gehört mit Kalifornien?
Ah, ja, genau.
Die Stopfleber verbieten wollen oder irgendwas.
In Kalifornien ist, glaube ich, das Verkaufen von Stopfleber verboten. Genau, so,
wegen Tierschutzsachen.
Also, ja, genau. Stopfleber, okay. Können wir kurz noch sagen, was das ist? Das funktioniert so, dass Gänse.
Ja, klar. Splattercast.
Splattercast, ganz genau. Die Gänse kriegen einen Schlauch in den Magen eingeführt und über den Schlauch kriegen sie dann eben. Keine Ahnung, irgendeine Nährlösung oder so, damit die Leber möglichst fett wird. Genau. Und dann ist es, und das ist eben die Stopfleber, das ist halt eine besonders fette Leber. Und
ich habe gedacht, früher hat man das noch mit einem Stock gemacht. So,
das geht wahrscheinlich auch, ja, aber mit einem Schlauch geht es
natürlich effizient gewesen.
So. Und das Beste ist, die Stopfleberbefürworter sagen, das ist alles kein Problem, weil die Speiseröhre von Gänsen aus einem Gewebe ist, das locker aushaltet.
Also sie reißt zumindest nicht durch.
Ja, genau. Ja, genau, die Gänse haben gerne einen Schlauch. Alles bestens. Es gibt nichts zu sehen. Stopfleber essen und weitergehen. aber es war noch irgendwas zum Thema. Blöderweise fällt es mir jetzt nicht ein. Hätte man direkt aufschreiben sollen. Egal.
Wir haben noch so viele Themen, oder?
Ja, genau. Ah ja, das nächste Thema hättest du gern. Warte, jetzt habe ich gerade meine komplette Ordnung zerstört.
Aha. Irgendeins. Scroll einmal hin und
UPC
her.
UPC verklagt A1 wegen unfairem Tarifvergleich.
Ah, das ist ja auch schon wohl. Ja, das habe ich schon fast wieder vergessen.
Aber ich kann mich an den Tarifvergleich erinnern.
Ja, es war ja irgendwas, so 169 Euro oder irgend sowas zahlt UPC mehr, als die, wenn man A1 hätte oder so, haben sie irgendeinen Vergleich gemacht. Haben die ganze Straße mal zugepflastert mit Werbung, haben überall Werbung reingehaut.
Da stand wirklich so, sie zahlen womöglich zu viel Internetgebühren.
Genau.
Und wenn sie bei UPC sehen, wirklich den Namen des Konkurrenten genannt oder ist.
Genau, und das war direkt vergleichende Werbung und dann auch
ist das
noch.
Jetzt schon, ist das inzwischen nicht erlaubt?
Vergleichen ja, aber keine unfairen Vergleiche, weil sie haben komplett unterschiedliche Sachen verglichen. Sie haben ein Double-Dings-Basic-Paket oder wie auch immer das heißt, von sich selbst mit irgendeinem Dribble-Paket von UPC verglichen.
Fernsehen, Internet, Telefon. Der Eins hat nicht Fernsehen, Internet, Telefon.
Die haben anscheinend nur Fernsehen, Internet oder so. Oder irgend so. Ich weiß nicht mehr, was genau sie verglichen haben, aber es war halt nur ein Double und kein Dribble und deswegen ist es billiger gewesen.
Aber zu der A1-Werbung gibt es noch ein anderes lustiges Detail. Die werben ja mit einer geringen Grundgebühr und die gilt aber nur für 6 Monate.
Ja, das ist normal.
Das ist eh normal, ja.
Weil, das hat UPC also, auch, dass sie ja, billiger ja. sind am Anfang.
Aber das, was ich lustig gefunden habe, da steht dann so als Text dabei, dass man es möglichst schnell abschließen soll, nur für kurze Zeit. Und das ist natürlich nicht nur, dass die Aktion nur für kurze Zeit gibt, sondern auch eben diese Grundgebühren. Da wäre das eigentlich ganz schön ehrlich. Nur leider wird es wahrscheinlich niemand so verstehen.
Ja, UPC hat ja dann nicht nur die Klage, die sie machen wollen, sondern sie haben ja auch zurückgeschlagen, mehr oder weniger, und haben auf ihre Website einen eigenen Vergleich aufgestellt, wo sie...
Fair vergleichen?
Wo sie fairer vergleichen. A1 sieht das natürlich anders. Haben bei ihrer Rechnung sind sie drauf gekommen, dass A1-Kunden dann über 200 Euro mehr zahlen im Jahr als UPC-Kunden. Und sie haben dann irgendwelche 2 Dribble-Sachen. Sie haben, glaube ich, dann ein A1-Produkt mit einem Zusatzfeature, mit Fernsehen oder so extra dazu, verglichen mit irgendeinem hochpreisigen UPC Ultra irgendwas Superfit oder so. Mhm. Und A1 hat das dann super auch kritisiert, dass es nicht wirklich ein guter Vergleich ist, weil sie vergleichen einen hochpreisigen Tarif von UPC mit einem Basic-Produkt von A1. Warum dann das Hochpreisige noch immer billiger ist als das Basic?
Das geht schon.
Das war irgendwie eine komische Aussage. Es ist zwar noch ein Zusatzpaket dabei, was kostenpflichtig ist, aber es ist trotzdem ein Basic-Produkt mit Zusatzpaket, was deutlich teurer ist als ein hochpreisiges von einem Konkurrenten. Mhm. Aber ich halte allgemein von solchen Vergleichen nichts, weil die sagen nur was für ein paar Leute aus, die genau das wollen.
Ja.
Ja, das ist auch so. Wenn man Fernsehen will.
Ich habe es offen und verstehe trotzdem nichts. Das eine ist jedenfalls super fit und das andere heißt A1 Kombi Plus TV. Ja,
grün ist gut, oder?
So muss
nein, nein, das mit diesem Hackerl ist der Vorteil.
Ja, ja, genau, das HD. Ups,
du hast HD-Programme dabei bei UPC und du hast mehr Kanäle aber oder so.
Sind HD-Programme nicht auf Pirate Bay? Genau. Wie auch immer.
Da kriegst du sie ruckelfrei.
Ah, ja, genau. Fernsehen, Internet.
Und Werbung.
Ja, mit viel Werbung wahrscheinlich.
Ach so, ja, genau. So. Sogar ein Mehrwert. Ne? Ich wollte noch was Wichtiges.
Ja, da kannst du dazwischen was essen holen oder so.
Genau, ja. Nee, sind wir schon beim nächsten?
Ja, wenn du willst. Machen wir. Wir haben eh so
großartiger viel. Neuer Webservice, Superfaff. Kennst du das ja schon?
Nein. Hast du Superfaff?
Superfaff, da,
das klingt super.
Da gibst du deinen Twitter-Account hinein. Und dann gibst du deinen
Spammen von deinem Account.
Und dann geht's gleich mal nicht. Dann gibst du deinen Flatter-Account hinein und dann schaut das Superfaff in den Twitter-Account rein, was du faffst und tut die Tweets flattern.
Boah, das tut für mich flattern.
Das tut für dich flattern, ja.
Mit Twitter etwas.
Wenn du faffst.
Genau.
Nur ich würde da immer zu versehentlich faffen.
Genau. Der holt sich alles, was ich gefafft habe, raus. Und das Problem ist aber, dass derzeit funktioniert das so, das macht er in der Nacht. Alles auf einmal von allen Leuten, die das benutzen, was inzwischen total flüssig sind. Mhm. Und jetzt ist die Flatter-API da quasi am Limit. Und ich habe jetzt da schon einen Haufen registrierte Fafs und noch kein einziger davon wurde geflattert, weil ich scheinbar noch nicht weit genug hochgerutscht bin in der Priorität. Also aber der...
Du bist so unbedeutend.
Ja, der das macht, der hat einen total lustigen Namen, ich glaube Optikfluffel oder so.
Ja, genau.
Optikfluffel, richtig gemerkt. Der Optikfluffel, den habe ich auf Twitter geschrieben, was ist da los, das geht alles nicht. Dann hat er mir zugeschrieben, er arbeitet schon dran, dass das nicht mehr einmal im 24-Stunden abläuft, sondern das wird demnächst stündlich ablaufen und stündlich wird er das API-Limit von Flatter zurückgesetzt, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Aber das ist
okay,
ja meiner
okay, das heißt, er wird den Grundjob einfach von 24 auf 1
keine
stellen.
Keine Ahnung, er hat dir geschrieben, mit was er
aber das ist das nicht eine gewaltige Sicherheitslücke, wenn jetzt der von tausenden Leuten die Flutter-Passwörter weiß?
Nein, das geht ja OAuth alles. Da gibst du ja Flutter den Token her und kannst jederzeit den Token wieder zurückziehen.
Die haben den Mechanismus so geändert, dass das kein Problem mehr ist. Mhm. Deswegen musst du jetzt alle externen Apps auch so gegen autorisieren.
Mhm. Aber er kann alles flattern, was er will.
Aber trotzdem, er kann, ja, ich denke mal, er könnte jetzt eine Seite machen und dann dafür sorgen, dass ich immer seine Seite flatter.
Ja, wenn er das macht, dann ist er der Böseste von den Bösen.
Aber das merkt man dann.
Und das will er, glaube ich, nicht sein. Außerdem
ist der Spenden selbst müsste so, glaube ich, eine eigene Berechtigung haben.
Wenn es ihm da drauf kommen kann, er für ein und alle Mal offen.
Außerdem ist das eine Idee von Holgi. Wer ist nochmal der Holgi? Der ist von
Holger Klein, oder? Ja, genau. Print ist sein Hauptkanal.
Mag nicht, dass jemand für mich. Und der Tim Pritlauf mag das auch. Und wenn die sagen, der ist böse, das mag er gar nicht.
Das stimmt, in der Szene wird das rauf und runter gesprochen. Der Holger Klein hat das den Faxengroschen genannt, während seiner Jugend, weil wenn jemand Blödsinn gemacht hat, haben sie sich früher
aber irgendwie
ich Münzen zugeworfen.
Ich habe schon einen automatisierten Flatter bekommen, nämlich hat der Optikfluffel meinen Tweet gefarbt, wo ich geschrieben habe, es funktioniert nicht.
Geh super farb.
Geh super farb.
Genau. Hat er das wahrscheinlich nur versehentlich gemacht.
Hast du den Flatter schon bekommen oder noch?
Nein, das kriege ich erst am Ende des Monats.
Mhm. Nein,
aber die Benachrichtigung habe ich gekriegt. Ich habe sogar eine E-Mail bekommen.
Ja. Für die Unwissenden, die Flatter noch nie benutzt haben, was genau machen?
Genau. Das ist jetzt die wichtigste Frage von heute.
Wir wissen jetzt gar nicht, noch nicht so ganz folgen.
Twitter, das ist Micropayment. Das ist im Grunde, du gibst ihm einen Kuchen, einmal im Monat gibt es einen ganzen Kuchen. Das ist der Vergleich, der auf Flatter offiziell ist.
Stimmt, das ist
das. Du hast einen großen Kuchen pro Monat, der wird dann verteilt. Je nachdem, wen du flatterst, der kriegt so und so viele Anteile von dem Kuchen. Das sind halt die Euro. Das heißt, du sagst, du musst 5 Euro im Monat oder so mal für irgendwas Cooles hergeben. Und immer zwischendurch, wenn du was Lustiges liest, kriegst du auf Flatter und der kriegt seinen Anteil.
Das heißt, ich zahle zum Beispiel 5 Euro ein und ich habe 30, monatlich und 30 Leute flatter ich so auf automagisch irgendwie.
Ich glaube, einer davon
das ich, und da kann man nämlich so Abos machen und die teilen sich die Kohle. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Superfaff extensiv benutze, dann bekommt halt jeder nur einen kleineren Teil vom Kuchen. Weil das
aber wenn es viele Leute
und deswegen ist, du machst eine
deswegen mag ich so
von Sachen sozusagen.
Das Superfaff.
Zwei Euro pro Monat Budget und das wird dann verteilt an die Leute, die du in diesem Monat
flatterst. Ich sehe schon, du wirst das gezielt.
Und du kannst natürlich auch selbst was dafür kriegen.
Aber da muss man ja auch als Empfänger nämlich einen Flatter registriert sein und irgendwie ein Konto haben.
Nein, es reicht derzeit schon, dass du einen Twitter-Account hast.
Naja, zum Abholen brauchst du das. Du musst schon einen Account haben. Du kriegst über die Twitter-Kontaktdaten, dann kriegst du halt eine Notification.
Moment einmal, aber Melissa.
Oder GitHub geht auch.
Genau, Melissa Wissensstand bei Twitter ist aber der, dass quasi die Flatters erst dann zählen in dem Monat, wo der quasi den Flatter-Account eröffnet. Ich weiß nicht, ob das noch immer so ist. Das war halt am Anfang so, wie das
dann
ist.
Dann gelten nur die Letzten, damit er nicht jetzt Millionär wird, irgendwie überraschenderweise, weil von Anfang an Flatter wurde er immer schon und er kann es dann claimen.
Genau, also wie das mit den Flattern von Twitter-Accounts eingeführt worden ist, da war es eben so.
Das war letzte Mal, wo ich geschaut habe, hat es geheißen, dass man dann das Geld abholen kann. Wenn man die Notification kriegt, kann man einen Account machen und das Geld abholen.
Ja.
Wenn man sich autorisiert hat, dass man wirklich der ist.
Muss ich nochmal nachschauen. Am Anfang war es eben so, dass das halt erst später dann passiert.
Aber sonst ist es so, also zum Beispiel für den Podcast, da sage ich habe jetzt auf der Flatter-Homepage, sage ich, ich habe was Neues produziert, gebe die URL von dem Ding ein, auch wenn ich das gar nicht war, das prüft keiner. Und idealerweise baue ich noch einen Flatter-Button auf die Seite hin, dass die Leute das wirklich bei einem Klick machen können und
Mit dem dazu. Das ist so eine Sache mit den niemand schaut's an, es gibt ja die autorisierten Accounts.
Ja, schon,
das heißt, aber ich könnte die größeren behaupten, Accounts,
Microsoft.com ist mein Flatter-Sing.
Das wird nicht lang funktionieren.
Würde nicht, aber ich könnte es aber tun. Es gibt keinen Automatismus.
Ich habe ja, wie Flatter rausgekommen ist, eine Anleitung geschrieben, wie man das in Anvil-Blocks einbaut. Und dann habe ich aus irgendwelchen Gründen meine Flatter-ID in diesem Code-Stück drin gelassen. Und dann hat das tatsächlich jemand eingebaut mit meiner Flatter-ID. Und die hat dann von dem sein Blog zum Glück nur ein Item
auf meine Account-Phase gekriegt.
Naja, das wäre ja doof. Da müsste ich dann ja eine Flatter-E-Mail schicken. Hey, das ist falsch und so.
Muss, hast du nicht gemerkt, wer weiß.
Achso, ja, genau. Und der hat mich dann auch geschrieben, wieso funktioniert das nicht? Und dann habe ich es mir halt angeschaut und mir draufgekommen, da habe ich geschrieben, er muss seine eigene Flatter-ID haben. Dann geht es besser.
Danke für die Spende.
Ich wollte vorher schon anmerken, irgendwie super Pfaff, an und für sich königlich, allerdings nicht alles, was ich pfaffe, möchte ich auch bezahlen irgendwie. Weil ich benutze Pfaffen nicht nur für die Tweets, die ich mag.
Da kannst du dann gar nicht unterscheiden.
Aber du weißt ja, dass es Read It Later und ähnliches gibt.
Okay, und wie hilft mir das da weiter?
Kennen das eure Twitter-Apps etwa nicht? Also meine Symbian-Twitter.
Also du pfaffst es dann nicht, sondern
ich stöpsel es ins Read It Later rein. Was ich allerdings nachher später nie anschaue. Das heißt, I will never read it later bei mir.
Aber so könnte ich mit meinen Pfaffs nämlich die nutzen.
Nein, das kennen eh alle. Also Instapaper ist die andere Alternative. Read It Later ist inzwischen übrigens Pocket.
Okay.
Und dann gibt es ja noch ein drittes. Wie heißt das? Es gibt etwas mehr solche Read-It-Later-Geschichten, wo die meisten Twitter-Clients unterstützen halt zumindest eine. Und dann, also damit, dass ich Sachen, die man später anschauen will, faffe und dann wieder entfaffe, das habe ich mir abgewöhnt.
Okay. Ja, so könnte man es aufräumen, stimmt.
Gibt es eine, die der offizielle Twitter-Client auf Android zum Beispiel unterstützt? Weißt du das?
Keine Ahnung, aber am iPad der offizielle Twitter-Client kann jedenfalls Read It Later und Instapaper, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich verwende den jetzt nicht.
Themen?
Ja, ich habe ein Thema, da fliegt euch der Hut weg. Mein E-Book-Reader ist wieder zurückgekommen. Da war in Reparatur, ja. Da hat ein Display-Fehler gehabt. Und, ja,
der Oioi?
Der Kobo-Reader. Das war der von den Kanadiern gebaut, die in den deutschen Markt einsteigen wollen. Habe ich zurück an Red Kuhn geschickt. Die haben mir dann zurückgeschrieben, ja, wir müssen es in die Werkstatt schicken. Bearbeitungszeit 3 bis 4 Wochen. Ist mir so ein bisschen das Gesicht eingeschlafen, habe mich verflucht, irgendwie so, Amazon, wo bist du? Haben sich aber früher gemeldet und haben mir die Kohle zurücküberwiesen, haben mich gefragt, ob er Gutschrift oder Kohle zurücküberweisen. Haben sie zurücküberwiesen und ich habe mir denselben E-Book-Reader jetzt nochmal gekauft bei Red Kuhn und habe Kohle gespart, weil er jetzt billiger geworden ist. Das heißt, ich habe durch die Garantie irgendwie 40 Euro gewonnen.
Und die Garantie wird wieder von null weitergehen.
Genau, genau. Aber ich war sehr im Wickelwackel. Weil jetzt, wo sie mir so die Kohle zurücküberwiesen haben, habe ich sehr mit mir gehadert, ob ich mir vielleicht einen anderen E-Book-Reader kaufen sollte, um das durchzuprobieren. Und bin darauf auf ein interessantes Produkt gestoßen. Den Pocket-Reader wird von einer tschechischen Hersteller produziert. Die sind schon seit 2007 im Geschäft. Und das Besondere an der Firma ist, dass ihre gesamte Firmware unter der GPL 3 oder GPL 2 steht. Das heißt, die machen so auf, wir sind die super offenen. Und haben jetzt nicht nur, die haben eben den Pocket-Reader Touch, aber auch irgendwie ein riesengroßes Portfolio in allen Größen und Formen und Tablets und was weiß ich. Habe es mir dann trotzdem nicht gekauft, weil ich mir gedacht habe, so ein Minimalmaß an Kundentreue, weil der Kobo-Reader hat mir halt doch gefallen irgendwie. Dann lasse ich das raus. Außerdem hat mir der Gewinn natürlich gefallen, dass ich die 40 Euro zurückbekomme. Das Pocketbook, das wird ja, weiß ich nicht, 140 doch kosten, ist relativ hochpreisig. Und zur Thematik von E-Book-Readern gibt es noch zwei Sachen, weil ich mich da Florian gefragt hat, wie das mit dem Kobo-Reader und PDFs ist. PDFs ist ja immer ein Problem bei E-Book-Readern, weil PDFs dafür da sind, dass sie ihren Content statisch darstellen für ihr Format, wo sie geschaffen worden sind. Jetzt bauen gewisse E-Book-Reader-Hersteller eine Funktionalität ein unter dem generischen Begriff PDF-Reflow.
Das heißt, er tut einen PDF-Scanner nochmal auf EPUB wieder transformieren, dass er es umbrechen kann, oder wie?
Er wird es nicht auf EPUB direkt, sondern du kannst das PDF anzeigen lassen, ja. Aber er versucht, einen Textfluss hinzubekommen wie bei einem EPUB. Das funktioniert aber manchmal besser, manchmal schlechter. Ja. Und genau für wissenschaftliche Papers, die ja oft dreispaltig layoutet sind, haut das, glaube ich, nicht so gut hin. Außerdem ist PDF Reflow als Feature also ein Lollipop-Feature, weil gibt es halt keine Standards. Du kannst dich nur darauf verlassen, wie gut kriegen die Hacker oder die
Programmierer dann... Es macht den ganzen Sinn vom PDF kaputt, weil
das schauen
kann ich gleich Word-Dokumente verschicken, wenn ich will, dass sie jeder...
Was mir aber egal wäre, weil es schwirren urviele Belletristik und normale Bücher also als PDFs rüber.
Was also ist da eigentlich aus dem Foxit-PDF E-Book-Reader geworden? Da gab's
den habe ich nie am Radar gehabt.
Es gab ja die Foxit-PDF-Reader, so ein schlanker, schneller Windows... Freeware-PDF-Reader. Und ich glaube, es gibt auch eine Pro-Version, die haben irgendwie auch ein eigenes Produkt rausgebracht, das super für PDF sein soll. Einen eigenen E-Book-Reader. Aber irgendwie habe ich da nichts mehr davon gehört.
Wir arbeiten immer noch am PDF-Reflow.
Ja, vielleicht geht es jetzt irgendwann. Ne, es würde ja schon reichen, wenn die Standard-LaTeX-Vorlagen PDF-generierten Dinger richtig angezeigt werden.
Das stimmt schon. Das wäre schon einiges gewonnen. Ja, andere News gibt es noch irgendwie von einem E-Book-Reader. Das hat mir der Stoffel P auf Twitter zugeschoben heute noch. Nämlich, dass Thalia sich wieder versucht, neu zu positionieren am E-Book-Reader-Markt. Ich war so enttäuscht von OYO 2. OYO 2 war totale Flaute. Sie haben sich jetzt einen, lass mich lügen, ich glaube einen französischen Anbieter geholt. Und der neue E-Book-Reader heißt Cybook. Und soll halt auftrumpfen, habe jetzt einen Bericht gelesen, mit einem E-Ink-Display, das noch schneller ist als alle anderen, sodass Surfen fast schmerzfrei möglich ist. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich habe mein Vertrauen verloren, ich habe nur am OYO 2 zurückgegeben. Was war's für Thalia? Sollen Sie meinen gekauften Nils Stevens Buch irgendwie behalten? Das war's.
Ah, oh, okay.
Martin?
Ja, jetzt habe ich gerade ausprobiert, ob diese Reader-App, die er auf mein iPad verwendet, zum Synchronisieren der Fotos absurderweise, das auch kann. Da gibt es eine experimentelle Reflow-Funktion, habe ich jetzt getestet. Ja. Habe ich das letzte Mal eher erzählt, dass wir mit einer App die Fotos synchronisieren? Das ist eigentlich ein PDF-Reader. Und beim iPad ist es ja so, dass du nicht ohne weiteres ein PDF, das im Internet ist, wohin speichern kannst, weil du ja kein Dateisystem hast.
Auch
hast
eigene Apps dafür.
Und deswegen gibt es Apps, wo du die URL kopieren kannst und die kannst du dann reinfüttern. Und diese App ladet dann das PDF für dich runter und das in so einem Pseudo-Dateisystem quasi. Und dieses Ding hat sich dann, weißt du, jede Software entwickelt sich so lange, bis sie E-Mails verschicken und senden kann. Das ist ein alter Spruch von früher. Und dieser Reader hat sich so weit entwickelt, dass er mit FTP-Servern sich synchronisieren kann. Und ich synchronisiere keine PDFs, sondern Fotos.
Mit FTP-Server?
Ja, der FTP-Server am Handy, was ich letzte Woche.
Ach so, am Handy.
Ja, genau.
Ich dachte mir schon, wer verwendet noch FTP?
FTP, ja.
Das ist so eine...
Ich bin großer.
Hast du einen Server damit laufen? Ja, sag mir die IP.
Nein. Das ist hoffentlich SFTP.
Es ist
auch nicht besser, doch, oder?
Doch. Aber normales FTP ist ein Graus.
Ja, das schickt dir das Passwort im Klartext durch die Gegend zum Beispiel.
Nicht, ja, ZB. Und es gibt auch Features, du durch die Firewall kommst und Mails auf den internen Mailserver verschickst ohne Probleme.
SFTP,
muss man aber sagen, heißt zwar FTP, aber läuft unter dem OpenSSH-Dämon. Ist eigentlich ein Subset von...
Es ist ein
SCP, das umgemittelt ist auf FTP. Und FTPS im Gegensatz ist FTP mit SSL.
Ja, das ist
ein Krampf. Kann man machen.
FTPS. Aber es ist ein Krampf.
Das funktioniert super.
Okay.
Ich bin total glücklich
SFTP
damit.
SFTP oder ja. FTPS?
FTPS funktioniert für mich total und meinen Anwenderkreis total super. Du machst apt-get install pro FTP, du machst dir ein Zertifikat, stellst du auf dich selber auf. Und dann lässt du die Leute connecten und machst vorher ein gutes Konfigurationsfile. Ich oute mich jetzt.
Also deswegen mag ich SFTP lieber, weil da installiere ich SSH und es läuft.
Aber wenn du zum Beispiel mehrere User hast, ja, Anwendungsfall. Und der Pro-FTP ist insofern cool, du kannst die Sichtbarkeit von Ordnern nach den Benutzerrechten richten. Das heißt, ich mache den Ordner, einen persönlichen Private-Upload-Ordner, nur für diesen Benutzer.
Ja, das kannst du mit dem Rechner auch machen.
Das ist ja dafür genau. Aber dass es nicht sieht, also dass es nicht im Directory-Tree angezeigt
ist. Ja, mit einer Zeile Config kannst du ihnen einen Change-Root geben in ein eigenes Verzeichnis.
Ja, Change-Root ist aber wieder eine Geschichte. Da sind wir bei der Umständlichkeit, nämlich. Da ist bei Pro-FTP gleich
dann. Zwei Zeilen
Config ungefähr. Aber da musst du das eigene Verzeichnis und dann hockt jeder User im eigenen Verzeichnis. Das heißt, mit automatisierten Anmeldungsskripts hast du dann 1000 Verzeichnisse irgendwo gesammelt.
Musst du nicht
haben,
da kannst du alle ins selbe Change routen.
Das Praktische ist halt bei
Pro-FTP. Ja, du hast einen Uploader und dort Change routen sich alle rein und fertig. Hast du eine Config, übernimmst du für alle.
Und machst die Sichtbarkeit der einzelnen Ordner, dass jeder nur seinen eigenen Ordner sieht, geht über auch SSH?
Naja, den eigenen Ordner sieht, brauchst du sowieso wieder einen Ordner pro Person.
Na, eben nicht.
Ja, aber wie willst du dann die Sichtbarkeit machen?
Die Sichtbarkeit machst du so, den Upload.
Wenn ein Ordner ist und alle sehen denselben Ordner, das ist ja dann Blödsinn.
Wir nerden gerade ab. Aber ich sage, also Home-Verzeichnis oder halt das FTP-Verzeichnis, ein Upload. Du hast Dateirechner, User, Gruppe und Others. Ja? Du machst einen Upload für die Gruppe sichtbar, writable auch. Ja? Und machst die privaten Upload-Verzeichnisse, gibst du nur dem User, dem einzelnen User volle Rechte, aber dem anderen nimmst du es weg. Und Pro-FTP hat eine Konfiguration irgendwie, die sagt, verstecke alle Verzeichnisse beim Listing, zu denen du keine Rechte hast. Und das macht das aufgeräumt und du hast alle Ordner in einem Punkt und musst nicht rumschachteln, dir Gedanken machen über die Ordnerstruktur. Huck, ich habe
hätte ich noch nie über
FTP gesprochen. Ja, stimmt.
Sehr gut.
Man hat halt über die Jahre
Luxus. Deswegen ist Dropbox so erfolgreich. Weil da verkauft man einfach seine ganzen Dateien und kriegt dafür einfache Bedienung.
Aber es wäre interessant, ob FTPS eigentlich genau dieselben Schwächen hat wie FTP.
Ja.
Wenn das genau dieselben Sicherheitslücken hat, dann Prost Mahlzeit. Dann würde ich das nirgends laufen lassen. Ja,
ich vertraue auf die Patches von der Pro-FTP-Gemeinde, stimmt schon.
Und ja, aber dann ist das Protokoll wieder verfälscht. Weil das im Protokoll schon komplett unsicher definiert ist. Deswegen, auch ein Standard-FTP hat schon die Hälfte vom ganzen FTP-Protokoll immer geblockt in Standard-Servern, weil sonst eine Lücke wäre, die dich umbringen wird.
Ja, den kann ich jetzt nicht spontan gegen argumentieren, deswegen schweige ich.
Also ich zum Beispiel,
das war jetzt letzte Woche eine Prüfungsfrage bei mir über Internet-Security.
Wirklich wahr?
Ja, so als Frage, wie schickt man eine Mail von einem internen Mail-Server, wo die Firewall das blockt, wenn ein FTP offen ist? Man lädt einen FTP-File hoch, sagt ihm, das soll er zu dem anderen Server schicken und er schickt das Mail raus.
Aber das kannst du ja abdrehen, die Option, dass er zu einem anderen FTP-Server, das ist ja auch nur eine Zeile.
Ja, das ist eine von vielen Bugs als Beispiel.
Stimmt.
Ich meine,
so ein Protokoll würde ich einfach nicht mehr verwenden, weil das kriegst du nicht mehr sicher. Deswegen wird es auch nicht mehr
verwendet. Aber wir kommen in der Realität. Also, was mich gewundert hat bei der ganzen Diskussion, ist nämlich das, dass 90%
Martin, der Pillow... noch ein Thema während die Zeit
auf. Ich wollte noch
kurz zu Google I.O. anmerken. Es gibt jetzt Google Chrome für iOS, lustigerweise. Cool, man braucht das Safari eh nicht mehr benutzen. Und das Praktische ist, der synchronisiert alle. Ich habe da vollen Ringtropfen auf dem Bildschirm. Der synchronisiert die ganzen Sachen, die man verkaufen kann. Man kann also auch am iPad jetzt seine Seele an Google verkaufen. Das ist das Wichtigste bei dem Thema.
Apropos Uncloud hat ja auch eine neue Version. Wollte ich nur sagen, Uncloud Version 4 ist jetzt auch ein Sicherheitsrelease rausgekommen. Und ich wollte es ausprobieren. Mir fehlt noch ein paar Features, fehlen mir noch. Sie haben eine Plugin-Struktur hochgezogen. Und ich hätte gerne noch ein Message-Board irgendwie zu der Dropbox, wenn man Multi-User
draufsetzt. Kannst du einen Feature-Request schreiben? Ein Message-Board, ist das dann, gab es nicht ein bisschen zu aufgeblasen? Das sollte doch irgendwie...
Nein, kein wirkliches Forum, sondern halt nur, wo man reinschreiben kann irgendwie so.
Irgendwas, eine E-Mail.
Ja, wahrscheinlich,
im Endeffekt. Ja, genau. Florian, du hast Europython gepostet. Hast du
ja, schon was mitgekriegt? Ja, ich habe mir ein paar Livestreams angeschaut. Also im Grunde gibt es schon eine ganze Sache, die Streams. Ich habe mir angeschaut, zumindest ungefähr die Hälfte vom Thomas, seinen Vortrag.
Vom Thomas Berl.
Genau, vom Thomas Berl.
Und er spricht über Cheapwater, oder?
Nein, er spricht über Python auf Android. Mhm. Also, was hat er alles hergezeigt? Zum Beispiel, ich habe dann den Anfang kurz gesehen und dann erst am Ende, da hat er hergezeigt Pygame auf Android.
Ja.
Da kann man im Grunde, wenn man ein Pygame... Ja, wenn du hast ein normales Pygame-Spiel, was irgendwo läuft, das kannst du ziemlich schnell, wenn du es installiert hast, am Ende das Pygame, Python und so weiter, kannst du es in ein paar Minuten wahrscheinlich portieren. Und kannst die ganzen Pygame-Sachen dann auch auf Android laufen lassen.
Super cool.
Dann hat er noch Qt hergezeigt, mit PySide. Kann man die ganzen QML, GUIs und alle möglichen coolen Sachen dann auch auf Android machen. Weil er hat ja seinen Cheapwater-Client fürs N9 ist ein QML geschrieben. Den portiert er, oder ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich glaube, der ist jetzt schon fertig
auf Android. Wir kriegen jetzt langsam seinen Cheapwater auf
Android.
Aber auf Android.
Ja, der ist jetzt...
Kann man auf Android laufen lassen?
Sicher.
Okay,
warum nicht?
Ja, Qt für Android gibt's.
Es gab Qt für Android, es gab Python für Android und es gab PySide selbst. Und der Thomas hat dann PySide für Android kompiliert. Mhm. Und baut. Und jetzt läuft das halt auch auf Android.
PySide ist quasi
PySide. So wie PyQt, PyQt, nur die neue Nokia-Version, die sie gemacht haben, mit der Lizenz ein bisschen anders und schöner. Und
auch ein bisschen einfacher zum Programmieren.
Ja, ich habe PyQt jetzt schon so lange immer verwendet.
Aber das QML scheint ja recht praktisch zu sein.
Ziemlich cool.
Zumindest es gibt ja für Symbian, aber wenn alle sagen, es gibt keine Apps, es gibt total viele Apps, aber das machen alles Leute irgendwie nebenbei, die dann halt diese Einfachheit von QML irgendwie ausnutzen.
Ja, im Grunde kannst du die ganzen...
existierende Webservices einfach Apps rausklopfen in einer offenartigen Geschwindigkeit. Das ist zwar nicht sonderlich innovativ, aber es
gibt Apps. Die Qt-Sachen kannst du auch ziemlich leicht auch portieren, weil BlackBerry 10 ist jetzt
nicht genau, da war der Thomas Kavea, gell?
Genau.
Da, ich glaube, wir müssen jetzt einmal einen eigenen Podcast machen.
Ja, die haben das auch gebaut, dass sie QML supporten. Es gibt auch schon Python auf BlackBerry. Das heißt, man könnte mit PySide-Anwendungen das gleich mal auf Symbian, auf, ich glaube, Symbian müsste auch Python haben.
Ich weiß nicht, schon irgendwie, aber da gab es irgendein Problem mit Symbian. Weil da
bei Python oder bei Qt?
Bei Qt nicht, bei Python. Aber alle anderen, das ist...
Aber es geht zumindest Qt.
Ja, Qt gibt's, das gibt's, ja. Und hast du andere Vorträge auch geschaut?
Ich habe einen fast ganz gesehen sogar.
Ja.
Geschafft so nebenbei, der war How to Become a Better Programmer. Der ging über... gute Frage. Eigentlich hauptsächlich um Lesetechniken. Also was man eigentlich so machen könnte über die Sprache an sich und... ein paar coole Beispiele und ein paar Techniken, wie man zum Beispiel die Sachen merken kann und warum man als Programmierer eigentlich, wenn man schon eine Sprache super kann und sich gut auskennt, schnell lesen können sollte, weil man hat ja immer eine neue API, die muss man sich anschauen und wenn man dann für die ganze Dokumentation ein paar Stunden braucht, ist es natürlich zart und wenn man ein paar Minuten das überfliegt, ist es effizienter. Weil er hat gemeint, es gibt, weil normalerweise kennt man 100% von 5% der Dokumentation. Und er findet es umgekehrt viel besser, dass man einfach 5% von der kompletten Dokumentation kennt, aber also 100% von der ganzen Dokumentation, aber nur zu 5% genau. Okay. Das heißt, man weiß alles ein bisschen was, aber okay, überhaupt nichts spezifisch. Dann weiß man, was es gibt, wo man reinschaut. Braucht genauso lang.
Und wenn du sagst, Lesetechniken, meinst du dann einfach Speedreading ganz normal?
Genau, also allgemeine Speedreading-Sachen, dass du dann 1000 Wörter pro Sekunde, pro Minute schaffst oder was auch immer. Und es gibt irgendeine Technik, der wird behauptet, mehr oder weniger, dass man so bis zu 35.000 Wörter die Minute schafft. Was im Grunde eigentlich nur ein peripheres Sehen-Feature ist, dass du irgendwie im Grunde eh nur schnell durchblättert und dann teilweise noch irgendwie davor mit der Hand umeinander wischt, dass du irgendwie was Peripherie siehst, weil das ist ein anderer, dafür ist ein anderer Teil vom Gehirn zuständig als fürs normale erfassende Lesen.
Das klingt ja fast schon esoterisch.
Also, es klingt schon fast so. Hand, mit der Hand. Ja, genau. Nein, man liest nicht machen. Mit der Hand, das ist nur die Bewegung, dass das Signal macht.
Gescheiter wäre es, wenn einfach die API-Funktionen so klingende Namen haben, dass man sich einfach die Funktionsliste durchliest.
Ja, wenn du PHP programmierst, wird das nichts.
Ich weiß, ja.
Nein, aber er hat das ausprobiert, er hat gemeint, er hat sich das mit irgendwann mit Lotus Notes, hat er keine Zeit gehabt, hat irgendwem gesagt, dass er Lotus Notes machen kann. Und dann hat er das einmal schon schnell mehr oder weniger drüber gelesen. Und hat dann irgendwas so fast halbwegs ungefähr richtig gewusst. Also ja, du weißt quasi nichts, was drinsteht, aber du weißt ein bisschen was, merkst du dir auch, wenn du so drüber schaust.
Das erinnert mich an einem alten Woody Allen Film, wo er einen Scherz gemacht hat. Ich habe auch mal einen Schnelllesekurs belegt. Ich habe Krieg und Frieden gelesen. Es handelt über Russland. Ich glaube, das fasst es gut zusammen.
Ja, und das geht ja jetzt noch ein paar Tage. Also ich werde die URL für den Live-Feed
wirst du reintun.
Noch reintun.
Man und sollte ja auch die aufgezeichneten...
Genau, das wird wahrscheinlich ein paar Tage immer dauern oder ich weiß nicht, wann sie online gestellt werden. Ja, jetzt wäre irgendein anderer cooler Vortrag gewesen, den ich ja jetzt nicht anschauen kann leider. Der ist vielleicht jetzt noch. Mhm. Der ist über Python und Tor.
Aha.
Python-Entwickler und Tor-Netzwerk. Aber ich weiß nicht genau, um was es geht, aber es klingt einmal interessant.
Ja,
es ist spannend. Muss ich nachschauen nachher, also nach Streamen.
Ja, gut.
Gut.
Themen?
Ich kann aber über eine Fernsehserie erzählen. Okay. Jetzt haben wir noch Fortsetzung, also YouTube-Serie. Und zwar auch von einem Bitcoin-Andreas haben wir, glaube ich, gekriegt als Vorschlag, nämlich Video Game High School.
Okay.
Und worum
geht's?
Einfach um. Hauptsächlich um Leute, die First-Person-Shooter, also Ego-Shooter spielen, aber so
Counter-Strike-mäßig.
Counter-Strike Real Life. Und das Ganze spielt leicht in der Zukunft, also vielleicht so 2-3 Jahre in der Zukunft.
Okay.
Ist halt so eine Schule, wo halt so die besten Ego-Shoot-Typen dann halt da so ausgebildet werden zum Top-Gamer und verlieben sich.
Also,
ja, nein, es spielt also so eine amerikanische. Na, asiatische Typen kommen auch vor, aber es ist halt so amerikanisch.
Also sowas gibt es, glaube ich, in Korea schon.
Ja, dort schon. Aber und das Coole ist aber, der Typ, der das gemacht hat oder verantwortlich ist, spielt auch selber in einer Nebenrolle mit. Der hat seit Jahren schon so YouTube-Videos gemacht, wo es einfach immer nur um so kleine Schießszenen geht. Das ist immer eine ganz kurze Szene, maximal 5 Minuten und die Leute schießen sich und alle diese Schusswaffeneffekte sind mit CGI reingerendert.
Ah,
das ist seine okay. Spezialität. Er hat sogar gesagt, er hat am Anfang hat er es mit Fingern gemacht, also die Leute haben sich so mit dem Finger mit erschossen und er hat dann halt riesen rausgeholt. Genau. Und dann haben sie halt die klassischen Szenen, wo einer vom Hochhaus stürzt okay. oder so sniped und so. Und das Coole ist jetzt halt bei der Serie, die ist ein bisschen professioneller gemacht jetzt und das Beste sind eigentlich diese Szenen im Spiel, wo sie jetzt sozusagen den Ego-Shooter spielen, weil dann hast du praktisch eine Realgrafik, wo es halt alle mit den ursuper coolen Uniformen und super Waffen herumballern. Ne?
Ja.
Super Effekte und wenn einer getroffen wird, blinkt er dann nur und ist dann halt raus. Und das sind halt die typischen Witze, dass er leckt, weil er die Katze füttern muss.
Ja, schön, schön. So, so dann hängt er da, ja, ja, sehr gut. Sehr
und
gut.
Aber dann halt mit Realgrafik und halt diese CG-Grafik gemischt.
Wie viele Folgen sind da draußen?
Ich glaube, 7 Episoden sind derzeit schon draußen okay. und die sind relativ lang, so 17 Minuten, also für eine YouTube-Serie
ist relativ schon
erfreulich.
Relativ lang, ja.
Und wir, also mir hat es sehr, sehr gut gemacht. Also man merkt einfach das Handwerk, was drinnen steckt.
Er hat sich einfach davor schon damit
sehr beschäftigt. Er hat davor schon genau, gutes, ja. Da hat er auch immer wieder Cameo-Auftritte gehabt von irgendwelchen Hollywood-Schauspielern, die bei ihm halt reingeschneit sind für einen
cool.
YouTube-Video halt. Also das war nicht? Schon immer sein Hobby. Er spielt selber auch mit seinem Vater, der seinen Sohn vernachlässigt. Also. Und recht schön und halt schön zum Sehen und halt GEMA-Kultur.
Cool.
Ein bisschen überdreht.
Cool.
Ja, ich habe auch was gesehen und zwar, bitte? Es gibt eine Art und Art der Dokumentation über die Yes-Men.
Ja.
Die kennen Sie ja, keine Ahnung, das ist glaube ich schon älter. Und die ist auf jeden Fall lustig anzuschauen. Und jetzt wollte sie.
Hat die eine Webseite oder so?
Die hat das ist auf YouTube praktisch.
Ich sag, kannst du uns das von verlinken in die Shownotes?
Ja.
Ich bin sicher nicht.
Das ist
Film.
Obwohl, we changed the word,
nein, das nein, nein, das ist, nein, genau, das, so ähnlich, das ist es, glaube ich, was du meinst.
Ja, genau.
The Yes Man fixed the word oder
so. Genau.
Das ist er nicht, oder was?
Das ist er nicht.
Ja, hallo, das ist ja komisch. Ja, genau. Okay, ich werde schauen, dass ich es irgendwie auserfinde.
Okay.
Aber, obwohl, ich glaube, The Yes Man fixed the word, so irgendwie, doch, das ist, glaube ich,
hast du
das?
Ja, genau, ja, der ist schon älter. Okay, das ist ja. Da sind immer so Interviews mit ihnen und was sie dann gemacht haben. Und so.
Mit den Aktionen auch mitgefilmt,
ja, genau,
wo sie ganz
genau,
am Anfang
genau,
Chemie...
Und den hast du jetzt erst... Genau, den habe ich jetzt erst... auf Facebook oder wo hat den irgendwann verlinkt? Und
hat er immer noch gefallen.
Hat mir immer noch gefallen.
Ich habe einen Yes-Man da ein paar Meter weiter im Hörsaal gesehen.
Ja.
Da hat er großen Vortrag gehalten.
Ah, die waren cool. Hier in Wien.
Ja, die waren hier in Wien. Also einer von den Yes-Man haben großen Vortrag gehalten. War komplett voll, das ganze Audimax, das war faszinierend. Und das war auch, die haben sich da vorne auch alle hingehockt irgendwie, vorne beim Rednerpult. Und nachher ist das, glaube ich, noch stundenlang weitergegangen, weil sie irgendwie Aktionismus groß gefeiert und Aktionsgruppen haben sich zusammengefunden. War lustige Veranstaltung.
In diesem Zusammenhang, es gibt den Bierdocher-Kalender, wo wir alle hoffentlich so etwas eintragen, wenn es wieder mal passiert.
Definitiv, ja. Ich habe auch was gesehen übrigens.
Bitteschön.
Überraschung, Überraschung, Rutger Hauer. Leider nicht den Film, den mir der Martin empfohlen hat, der kommt nächste Woche
das
dran.
Und
den
Hitcher.
Crossworlds.
Crossworlds.
Und den Hitcher habe ich noch angekündigt.
Hitcher, der Highway Killer,
der 1984. Einer der größten Filme von ihm ist, glaube ich, oder? Einer der erfolgreichsten. Okay, ich versteige mich gerade. Oh Gott, ich schaue zu viel Rutger Hauer. Ich erzähle über einen anderen Rutger Hauer.
Ich habe den Film übrigens noch gar nicht gesehen, was ich sage.
Okay.
Das
siehst du?
Ja, der Film ist ja angeblich schuld, dass in Amerika keine Autostopper mehr mitgenommen werden.
Ah, okay.
Gibt es so Theorien.
Ah, ja, genau. Ich glaube, den haben wir doch zumindest zur Hälfte gesehen.
Ich habe einen Anfang mitbekommen, ich habe erzählt bekommen, er soll großartig sein. aber das sagt Kino. Nichts bei einem ganz großes Kino. Ich habe mir dafür angeschaut, ja, das ist das habe ich glaube ich für letzte Folge schon angekündigt, aber dann nicht besprochen. Flesh and Blood, 1984 gedreht. Der Regisseur und Produzent ist Paul Verhoeven. Sagt er mir jetzt nichts, aber ich werde euch dann aufsehen, was der für Filme gemacht hat. Und Flesh and Blood spielt im Mittelalter. Und zeigt das Mittelalter in seiner ganzen Dreckigkeit.
Ah.
Also der Rutger Hauer ist ein...
Game of Thrones Vorläufer.
Ja, eigentlich du kannst das wirklich schon so bezeichnen. Rutger Hauer spielt so ein angeheuertes Fahrtvolk, der immer in den Krieg zieht für irgendwelche großen Lehnherren. Cool. Beim letzten Krieg legt ihn der Lehnherr rein und er kriegt seine Bezahlung nicht.
Ja.
Und dann zieht er los und stiehlt das Burgfräulein und dann entwickelt sich eine Story um...
Du verlinkst in den Show.
Sex, Matsch und Pest. Keine Ahnung, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja, es ist ein guter Film. Es hat mich erinnert, also ist ein bisschen hochgegriffen vielleicht, aber Fellini oder Pasolini oder so, es ist ja die alten Canterbury's Tales beispielsweise, ist mir angefallen, obwohl die einen viel zotigeren Fokus haben. Aber sie haben sich, der Paul Verhoeven hat sich wirklich bemüht, halt diese typische Army-Moral rauszuhalten.
Mhm.
Also es gibt wirklich grausliche Szenen, sondern es ist total unmoralisch und irgendwie, wenn du es dir anschaust, denkst du dir, ah, ist ein 80er-Movie und die haben Föhnfrisuren, aber sie verhalten sich nicht halt wie im typischen 80er-Jahre-Movie, sondern halt so, wie man sich das
Mittelalter vorstellt. Aber sie laufen im Mittelalter mit Föhnfrisuren.
Und es macht doch Sinn, wenn man sich Paul Verhoevens Filmwerk anschaut. Der hat zum Beispiel gemacht, also weniger gut, aber natürlich sehr berühmt, Basic Instinct.
Mhm.
Total Recall hat er gemacht. Mhm. Und natürlich das, was die ganzen Nerds bis heute noch besprechen teilweise, Starship Troopers ist von ihm.
Ah, Starship Troopers.
Ja. Auch ein Film, den Film, den man sich anschaut, der aber ein unangenehmes Gefühl Dauer produziert irgendwie.
Ja.
Und ich habe gar nicht gewusst, Fun Fact dazu, also die besonders Fleißigen können sich das im Sommer reinziehen. Es gab sogar 36 Folgen einer Starship Troopers Serie, die der Paul Verhoeven mitproduziert hat, die dann abgebrochen worden ist.
Wegen schlecht. Erfolg, oder?
Wahrscheinlich hat Rutger Hauer nicht mitgespielt. Ah. Keine Ahnung.
Irgendwas. Der Starship Troopers hat er gar nicht mitgespielt.
Nein. Das war Paul vorher, genau. Den hat er nicht mehr eingesetzt. Also Flesh and Blood, ein wirklich interessanter Film und lustig. Anschauen, kann man sich anschauen. Also auf jeden Fall wertvoller vielleicht als die Chugger, wobei ich die Chugger ein bisschen das letzte Mal zu sehr runtergemacht habe. Die sind schon gut.
Schon gut.
Er spielt Rutger Hauer mit.
Ich habe jetzt auch noch einen Tipp. Wie ihr hoffentlich alle wisst, bin ich gerade dabei, eine vegane Food-Coop zu organisieren. Und da ist mir heute im Radiokolleg aufgefallen, die Woche im Ö1 Radiokolleg kann man sich jetzt anhören, eine Sendung über die Geschichte von Einkaufsgenossenschaften zwischen Selbsthilfe und Marktlogik, falls das Thema wen interessiert. Okay. Da werde ich jetzt gleich die URL in unsere Shownotes reinposten.
Sehr gut. Ja.
Und das ist sieben Tage im Internet zum Nachhören, also nächste Woche könnt ihr es euch noch anhören. Mhm. Und das ist eben Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils um 9.30 Uhr. Ah, von 9 Uhr bis 9.30 Uhr. Oder eben halt dann im Internet. Nach Ausstrahlung erst.
Okay.
Gut, ich sehe da noch das erste Thema, was ich auf die Liste gehabt habe.
Ah, noch von letzter Woche, ja.
Ja, das habe ich schon noch übernommen. Das ist der Fail des, weiß nicht wie lang, von der...
Fail des, der zwei, 14 Tage Fail, oder?
Ja, mindestens.
Mindestens, und zwar?
Das ist ein Video von irgendeiner europäischen Wissenschaftsförderungs-irgendwas, It's a Girls Thing.
Ja.
Ein Werbevideo, die Werbung sollte eigentlich Frauen für die Forschung begeistern, dass mehr Frauen in die Forschung gehen. Mhm. Ich bezweifle, dass es den Effekt hat, weil es ist ein, naja, wie würde man sagen, sexistische Kackscheiße. Ist, glaube ich, der richtige Ausdruck.
Sammelt einen männlichen Namen, ist ja gut. Jetzt einig, ja. Ja, wirklich.
Gefällt mir die Argumentation.
Ja, im Grunde geht es da so auf klischee-mäßig irgendwelche Frauen in Stöckelschuhen und auftopiert und weiß nicht was und mit viel Make-up und irgendwie die ganzen Science-Sachen.
Aber einer hat einen intellektuellen Touch, der schaut in ein Mikroskop, glaube ich. Oder
nein,
so,
das ist ein Mann.
Das ist ein Mann,
ja. Nicht einmal. Also es kommt ein Mann vor sein, wirklich schön aussehender irgendwas, wie aus irgendeiner Fernsehserie, der forscht und weiß nicht was und macht wirklich was.
Also und die Frauen
und sie schauen nur zu und dann kommt dazwischen noch irgendwie so Science-Sachen wie irgendwie Make-up-Science so auf die Art oder irgendwas Komisches. Ja. Mit irgendwelchen Sachen, die mit so unter Anführungszeichen so typisch Frau-Dings zu tun haben. Es ist echt schlimm zum Anschauen gewesen.
Dieser Film wird den Frauenanteil in der Wissenschaft steigern.
Extrem. Ich werde den noch verlinken, wenn sich das wer antun will.
Vielleicht wieder mal Kult und so, oder wer weiß.
Ja, das ist so wie die Killer-Tomaten, ist auch Kult.
Wir sollten auf jeden Fall unter ein Dach gehen.
Ja, wir sollten so schnell rüber.
Ja. Latschen wir mal.
Okay, ja.
Pausengespräch, hast du noch ein Thema?
Ja, sowieso. Ich habe etwas Schönes zu erzählen, während wir vor dem Regen flüchten. Ja. Ich habe einen neuen Lieblingssoundeffekt, nämlich den Soundeffekt, den meine Bitcoin-Wallet abmacht, wenn mir jemand Bitcoins überweist.
Wie oft kommt das vor?
Das ist jetzt schon zweimal vorgekommen.
Wow.
Mein Bitcoin-Vermögen hat sich aktuell versechsfacht von einem Bitcoin.
Ah. Wie ist der aktuelle Kurs?
Ich glaube 5 Euro oder so.
Oh, immerhin.
Und weil ich habe für das Python-Gamebuch eine Spende bekommen. Und das ist extrem cool, wenn das
kann
Handy neben
Bitcoin
dir liegt.
Kann flattern irgendwann?
Nein, du kannst Bitcoins direkt home schicken. Ne?
Ja, aber das ist nicht so cool. Ja.
Es ist nicht so cool, aber es ist einfach cool, wenn du merkst, dass dein Handy jetzt Bitcoins gekriegt hast. Und bei der Gelegenheit habe ich auch gemerkt, es gibt einen Service, der tauscht Bitcoins um in GitHub-Guthaben. Man muss dann, Kickstarter. Man muss dem dann das Kickstarter-Passwort geben, das steht extra dabei, man soll es nachher sofort wieder ändern. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine recht gute Idee, wenn man jetzt Bitcoins ausgeben will, aber nicht
oder
weiß, wie das geht.
Gute Idee, wenn man das Passwort machen will und irgendwas.
Ja. Aber es ist, also ich hoffe, die Transaktionsverluste sind weniger als.
Ja, und ich versuche das in Euro zu tauschen. Erinnerst du mich an was?
Bitte?
An den Punkt, den ich vor 2 Stunden erst, kurz bevor ich losgefahren bin, reingehaut habe. Es kommt jetzt ein neuer Film von Monochrom.
Der Sierra Zulu.
Genau.
Ja, da ist ja heute am Schwarzenberg-Denkmal die Eröffnungs der Sowjet-Gewaltmarsch.
Das heute.
Während wir tauchen, ja. Aber sie gehen nachher ins Flying Peak, also.
Da war, glaube ich, eben gestern auch irgendwas von Monochrom.
Und okay, erzähl von Sierra Zulu. Aber haben wir da nicht letztes Mal schon den Vorfilm besprochen?
Also ich weiß es nicht, ich war letztes Mal nicht da.
Hast du nicht nachgehört?
Nein, so viel Zeit habe ich nicht. Was habt ihr da besprochen?
Sierra Zulu.
Ja, inwiefern?
Von Monochrom. Na, den Pilot, der, wie heißt der?
Ja, dieses Video, was auf der Website ist.
Dieses Video, wo der Martin Auer mitspielt. Erdmoving heißt das. Und
Erdmoving ist das, wo sie auch schon sagen.
Der Titel von dem Video.
Ah, das habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es das ist.
Das ist voll cool.
Ich habe das gesehen, was das letzte auf der Webseite ist, wo sie auch sagen, wie alle dann mitspielen würde im Film. Der eine Doktor aus Star Trek und irgendein Ferengi aus Star Trek und die eine ist aus Buffy.
Okay. Würde ich mal. Nein, auf jeden Fall. Würdest du Biertaucher-Podcast hören und nicht nur sprechen, wärst du vollstens informiert über sie.
Habt ihr auch über das Kickstarter-Ding davon geredet?
Ja, wir haben geredet. Ja,
genau. Ich bilde mir das ein, dass
so, das ist auch
Kickstarter
rein.
Da ist. Ja, garantiert von denen, oder?
Würden wir?
Ja, echt? Definitiv bei der letzten Veröffentlichung der Folge. Sulu.
Sulu. Cool.
Wie heißt das? Okay. Ist einfach gut. Ja. Haben wir es noch einmal erwähnt? Ja, bitte. Ja. Nochmal auffordern, kickstarten und
anstarten. Auf jeden Fall, falls jetzt irgendjemand bei dem Sowjet-Gewaltmarsch dabei war, wir würden uns natürlich freuen über einen Bericht. Also, falls uns da jemand
eben noch was zustellen kann. Zum Thema Bitcoins. Und zwar im Forbes-Magazin gibt es einen Artikel über Bitcoin-Funded Debit Cards. Das sind also so eine Art Wertkarten mit Geld drauf, kann man ein bisschen sagen, gell?
Also mit
Debitkarte. Eine Debitkarte ist eigentlich das, was wir als Bankomatkarte kennen, nicht?
Genau.
Zum Abholen. Aber das sind, glaube ich, also so wie ich das, ich habe das nur ganz schnellstens überflogen. Das
ist Bitcoin.
Das ist quasi so eine Art wie Quickkasse, nur mit Bitcoins aufgeladen.
Cool.
Das verlinkst du das dann auch? Das habe ich jetzt nicht, ist Google Plus, habe ich jetzt eine gepostet. Grast du das nachher ab?
Ja, nein, ich tue dann das ganze Google Plus übernehmen. Das ist schon aus.
Gut, ja, was war eigentlich die Neuerung diesmal? War ja ein Google Plus Event.
Ja, was mehr oder weniger gut funktioniert hat.
Jahren eingeladen hat.
Das ist super mal gekommen.
Ja, es sind ein paar Kleinigkeiten, die nicht so toll sind, aber.
Das hat sich automatisch auf mein Handy drauf synchronisiert und dann hat es getütet.
Ja, es hat auch zweimal getütet, weil uns der Andreas natürlich auch zum Bitcoin-Stammtisch eingeladen hat. Wo ich dann gleich die Antworten ausgewählt habe, vielleicht angeklickt habe, vielleicht das.
Ja, was ja auch das Problem war, in den ersten ein, zwei Tagen, wo das rauskommen ist, haben sich gleich ein paar Leute aufgeregt, besonders so Leute wie Linus Torvalds.
Ja.
Der, weil du kriegst, wenn du etwas public als Event machst, kriegt jeder, den du in deinen Circles hast, kriegt eine Einladung. Und nicht jemand, der dich in seinen Circles hat. Genau, das heißt, liebes Torwart, sind ein paar tausend Leute.
Da kriegst du tausende Party-Einladungen.
Genau, und das wird dann automatisch auch in Google-Kalender reingeschrieben. Das heißt, du hast pro Tag ein paar tausend Einträge in Google. Das war ein ziemlicher Fehler. Irgendwas haben sie da vertan.
Er war auch sehr wütend, der Linus. Aber er hat den Respekt gezollt, gell?
Weil sie es schnell behoben haben.
Ja, er hat es eh. Und zwei Tage später oder so hat er geschrieben, ja, anscheinend geht's jetzt.
Aber ein Mega-Fehler, das ist schon ein großer
Denkfehler. Ja, es war eben wahrscheinlich auch das Problem, Google I.O. war gerade und sie wollten es dort, ich weiß nicht, ob sie es jetzt, wie sie das angekündigt haben dort, ich habe sie jetzt leider nicht gesehen, aber wahrscheinlich wollten sie es genau vorher noch schnell fertig machen und launchen.
Ich habe sie gesehen, wie sie das angekündigt haben. Sie haben eine Geschichte erzählt von einer Gruppe von Sternen, also von so Sternenforschern, die irgendwie so Teleskope anstellen und dann irgendwie können sie sich synchronisieren. Das ist effektreich.
Lassen wir es mal so. Aber es gibt ja ein paar coole Sachen, die man da machen kann. Man kann ja zum Beispiel, jeder, der eingeladen ist und hingeht, kann ja gleich mal in den Event dann dazu die Fotos posten.
Und das
man
wird dann live, geshared, gell?
Genau, jeder kann dann sieht dann die Fotos von dem Event. Du kannst auch live irgendwie live ein paar Fotos dazuhauen oder du kannst auch einen Hangout reinhauen. Das heißt, Leute, die nicht hinkommen können, könnten dann über Hangout teilnehmen. Mhm. Was bei einer normalen Party wahrscheinlich nicht so der Hammer ist. Aber für andere Sachen
sicher geeignet. Wenn jetzt Zulu wäre schon cool, ne? Wenn die jetzt einen Hangout starten würden.
Stimmt, die alle Leute einladen und irgendwer und dann streamen sie das gleich über einen Hangout.
Oder
wobei ein Hangout selbst geht eigentlich irgendwie eine Konferenz mit fünf Leuten maximal, glaube ich.
Also so kann das Streaming jetzt mehr als das Facebook-Event?
Facebook
das
ist jetzt kann kein noch nicht Hangouten, ne?
Was kann ein Facebook-Event, ist jetzt die Frage.
Ja, was kann ich sagen. Ich bin ein Facebook-Experte.
Bitte, was kann ein Facebook-Event?
Wenn man Fotos schießt auf einem Facebook-Event, werden die auch automatisch geshared. Das wäre so ein Feature, was die
Google-Events können. Nein, glaube ich nicht, aber es gibt eine Facebook-Kamera-App, soweit ich weiß. Ich wüsste nicht, warum man die verwenden sollte.
Damit du deine
Fotos also wenn du mit Google Plus, mit Android-Handy werden die Fotos automatisch ins Google Plus reingetan und das war's dann. Natürlich, du bist auf ein Event.
Genau.
Und
dann das auch super ist es mit dem.
Das ist cool, das kann Facebook nicht.
Bei Facebook aber kann man ein Album erstellen. Bei Facebook kann man, soweit man weiß, nicht einmal Fotos zu einem Event dazugeben. Das Event ist praktisch zu Ende und dann ist
damit
im Archiv.
Irgendwie mit dem Namen,
kannst du es merken. Du kannst die Timeline vom Event kannst du das reinposten.
Also ein Link zu dem Album von dir.
Ein Event selbst hat doch keine Timeline. Ein Event selbst ist.
Wall hat's. Ja, in die Event-Wall kannst du schon Fotos reinposten.
Ja, aber nicht das Album.
Nicht das Album, ganz genau.
Das ist ja auch unbrauchbar.
Das ist, genau, du musst das Album bei dir erstellen
linken,
und dann verlinken, so ist es.
Auch nicht
so. Normalerweise ist der das Event erstellt hat, der hat dann praktisch das Album und muss die Fotos selber hochladen.
Ja, aber kann man von einem anderen kann man ja wieder nichts reindrehen, oder? Genau. Das heißt, jeder müsste ein eigenes Album machen für das Event, dann hast du 10 Alben für dasselbe Event. Und
Ach so ist das im Moment auch, aber das wäre dann eine sinnvolle Neuerung, dass man...
Ja, und so kannst du alles direkt zum Event reinhauen, jeder, und dann hast du halt ein Album fürs Event, super, wo alles drin ist.
Alle Fotos, die gemacht werden,
von Google an diesem
Event kommen automatisch dort rein. Endlich!
Endlich kann jeder sehen, wie ich mich aufhöre, wie ein betrunkener Vollidiot.
Also da könnte man vorstellen, dass lustige Dinge passieren mit diesem Feature.
Ja, aber was es ja auch als cooles Feature gibt, eben durch die Google-Kalender-Anbindung. Du kannst dann zum Beispiel gleich mal, wenn du einen Google-Kalender wirklich verwendest, hast du dann so ein schönes so Check-Availability, sagst du, ja, schau mal nach, habe ich überhaupt Zeit an dem Tag, zu der Zeit, und der sagt dir gleich einmal, ja, da ist aber das Event oder da ist eh nichts, da kannst du hinschauen. Und damit kannst du, musst du nicht extra im Kalender nachschauen, ob du da überhaupt Zeit hättest. Du siehst die Invites auch im Kalender dann.
Die Integration mit dem Kalender ist mir auch positiv aufgefallen, dass das dann ein Effekt drin war. Nur was ich nicht so gut fand, ist, dass man mehrfach Erinnerungs-E-Mails bekommt, was ich immer stört.
Ich habe nur einen Tag davor gekriegt. So.
Ich bilde mir eigentlich zweimal eine bekommen. Ich weiß, aber als ich die Einladung von dir bekommen habe, ist das E-Mail sogar von Google Mail als Spam klassifiziert worden.
E-Mail mit von vielleicht haben sie das absichtlich gemacht wegen diesem Bug, dass nicht Leute, die zehntausende Sachen kriegen,
dass die Notfallstrategie
irgendeine. Ja, oder es war halt eben, weil so viele von diesen Mails verschickt wurden, dass sie es falsch kategorisiert haben.
Ich weiß nur, ich habe bei mir geschaut, Google Mail hat ein Google Plus E-Mail als Spam klassifiziert. Das fand ich dann großartig.
Tja. Coole Sache. Ja, was mir aber negativ noch aufgefallen ist das Editieren. Das ist vom Interface ein bisschen anders als ein normales.
Google Plus Event editieren.
Genau, da normalerweise, wenn irgendwer, es schaut aus wie ein Artikel, wo du, also irgendein Post, dann gehst du einfach drüber und das ist so ein Edit und Zeug. Beim Event ist es halt irgendwie, du hast diese normale Wall, da hast du die Events und dann eine Beschreibung oben. Da musst du aber rechts oben in so einer Zusatzleiste zusätzlich wieder auf irgendwo hinklicken und dann Edit gehen, was wieder an einer anderen Stelle ist. Ich habe da erst einmal gesucht. Ja, man merkt es eh, man weiß es nachher, aber es ist halt...
Diese typische Google-Schwammigkeit, die es manchmal gibt in den GUIs, oder?
Manchmal ist es einfach nicht einheitlich.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch ein bisschen i-Tüpfelreiterei, aber es sind so Kleinigkeiten.
Die darauf kommt es an. Also zum Beispiel die Google-Plus-Page, die sie jetzt ein Update rausgegeben haben, 100:1. Davor war es zwar sehr hübsch anzuschauen mit diesen großen Fotos und der Schrift drinnen, ästhetisch einwandfrei, aber jetzt... sind die Kommentare viel gescheiter dargestellt und so, viel nutzbarer. Also hat sich was getan.
Warum sind sie nicht die Fotos, die der Horst gemacht hat? Oder hast du keine Fotos noch? Ah, du hast kein Foto noch gemacht.
Von wann habe ich kein Foto gemacht?
Von heute. Okay,
magst du es auch eins gemacht, aber das ist in meinem Stream. Warum sollte das im...
Aber ich habe gedacht, das kommt automatisch in den Event hinein. Nein.
Das sollte schon so
sein. Hast du auch, du musst dich ja freischalten.
Du musst das auch für Fotos sofort
upload aktivieren. Okay, Horst hat seine Seele nicht an Google verkauft.
Nein, ich habe den Foto sofort upload, aber die sind alle erst privat. Die muss ich dann noch einmal freischalten.
Okay, das heißt, das ist zwar im Event drinnen, aber noch nicht automatisch. Ja, aber die normalen Leute haben das in einem Event
automatisch. Du weißt, weil Google jetzt weiß, dass ich am Event bin.
Ja, weil das haben sie präsentiert auf der
Google I.O.
als Feature.
Aber woher weiß
Google, dass ich
auf dem Event bin?
Wenn du gesagt hast, ja, ich werde zu GPS, da bist du in dieser...
Okay, die orten mich jetzt und fragen, wo ich wirklich hin
bin. Nein. Du hast gesagt, du bist da und dann glauben sie dir
das. Wenn du das sagst, dann glauben sie es dir.
So ist es. Blöd ist, wenn du nicht dort bist
und was anderes. Du musst jetzt Fotos hochladen und sagen, das war von euch.
Ich sagte, aber bei Hochzeiten wird das wahrscheinlich...
Vielleicht passiert das aber erst, wenn du auf Check-In...
praktisch sein können.
Es gibt nämlich so einen Check-In-Button beim Event.
Ah, wo kommt das her?
Ja, das habe ich jetzt gerade
nicht. Der Google-Programmierer.
Das heißt, du musst, das kommt wahrscheinlich erst zu der Zeit, wenn das Event gerade startet.
Genau, also
da musst du dich einchecken.
Zur Erklärung, ich bin jetzt auf der mobilen Google Plus-Website und da, wenn man aufs Event klickt, gibt es eben direkt unter der Beschreibung einen grünen Check-In-Button.
Einen ziemlich großen.
Am iPad zumindest.
Das ist das Problem mit der Skalierung. Ja.
Da fällt mir wieder auf, eigentlich brauchen wir einen neuen coolen
Logo.
Brandbild-Logo.
Also ich habe seit circa 3 Wochen nichts getan.
Ja, irgendwas, was in die Länge gezogen ist für Events. Irgendwas Cooles, Allgemeines für Podcasts.
Das brauchen wir nicht nur für die Events, sondern auch für unsere Page, weil Google hat das überall so breite Bilder.
Aber wenn wer was findet,
manche Leute machen auch keine breiten Bilder, sondern geben halt drei Bilder
nebeneinander. Wir sollten ein Gruppenfoto von uns machen.
Mehrere Dinge sind nicht so schön. Ich habe jetzt in meinen eigenen Stream jetzt endlich einmal ein eigenes Foto reingebaut. Mit so einer Tower Bridge und einem Thames. Das erste, was ich halbwegs proper gefunden habe.
Also ich habe jetzt
selbst gemacht.
Ich habe gerade meine Google Plus App angesehen und habe eine Benachrichtigung, dass dieses Event gestartet hat. Und es fragt mich, ob ich in den Party-Modus wechseln möchte.
Bitte wechseln in den Party-Modus!
Genau das habe ich gerade angeklickt und was das heißt, ist, dass ich hier in einer unlesbaren Schrift
schwarz auf schwarz,
wird dir hier gesagt, dass ab jetzt jedes Foto, das du machst, hochgeladen wird.
Wenn du auf OK gehst,
aber ehrlich
gesagt. Bitte geh auf OK, mach ein Foto,
wie kann man das nachher wieder abdrehen?
Gut, wenn das bleibt dann ewig.
Ich hoffe, ich finde die Funktion.
Bitte stell Party, doch mal Party. Das ist auch schon, als ob man Spaß hat.
Warum ist keine Objektive für dein Handy?
Wunderbar. Das wird jetzt mit der Weltöffentlichkeit geteilt.
Yeah. Sehr gut.
Endlich.
Ach so, ja, das ist öffentlich. Ist das public dann auch gleich oder ist das dann nur im Circle der Teilnehmer?
Ja. Werde ich wieder etwas
fragen? Ich glaube, du musst nur mal aktivieren. Ne?
Das ist jetzt die so Kamera-App, die dich fragt.
Ja. Eigentlich sollte man Geld kriegen.
Das muss man wahrscheinlich auch zweimal dann wieder deaktivieren.
Und jetzt lädt er das hoch, oder wie?
Ja, im
Hintergrund. Du bist ab sofort irreversibel im Party-Modus.
Ah. Also ich weiß eigentlich nicht, ob mir das recht ist, dass alle meine Fotos drauf
sind. Aber das haben sie hübsch gemacht.
Ja, die App sieht richtig nett aus.
Du es zu den
Bildern verfangen. Sie die.
Genau.
Nur für euch gebe ich meine Persönlichkeitsrechte an.
Ich habe gerade meine Seele. Ah, es ist hübsch. Es ist noch nicht da.
Aber die App ist super.
Tap. F5.
Wo hast du die 5-Taste am iPad?
Ja, das ist leider nicht irgendwo. Okay.
Man sollte das Icon
auf F5. Hat noch jemand was zum Erzählen vielleicht? Oder soll man den Podcast zum Abschluss bringen?
Ich kann schon wieder zwei Stunden erzählen. Eigentlich habe ich noch zwei Sachen. Das Raspberry Pi ist ja ziemlich langsam, es dauert halt ewig, bis man es kriegt. Jetzt hat irgendeiner, wollte nicht warten, hat sich selbst aus China irgendein Board bestellt, das für irgendwelche Billig-Tablets verwendet wird. Ja, das darfst du jetzt auch erst einmal nur eins bestellen pro Dings und man weiß auch noch nicht, wann das irgendwie ist, weil er hat erst einmal 10 Stück bestellt. Also wenn da wirklich so viel Andrang ist wie beim Raspberry Pi, würde das auch nicht schneller ausliefern, das ist das Problem. Das heißt, da ist auch nicht so viel Hoffnung.
Das ist baugleich mit dem Raspberry
Pi. Es sind einige Sachen anders. Es kostet auch gleich mal 40 Pfund statt 35 Dollar. Oder ja, ich glaube 40 Pfund, also doch deutlich mehr. Hat einen schnelleren Prozessor und mehr RAM. Aber von den anderen Sachen bin ich mir jetzt nicht. Es ist, glaube ich, 50% größer ungefähr. Also es ist schon deutlich größer als normales.
Heißt es nicht Gooseberry
Board? Genau.
Das ist das, okay.
Aber der Raspberry Pi hat mich auch, seit ich weiß, um die 30 Pfund, 30, 200 Pfund.
Nein, 35 gekostet. Euro sind es.
Mit Versandkosten.
Ja, aber das andere ist halt nur, das Ding alleine schon mal 40 Pfund und 40 Pfund sind halt schon teuer.
Also in Euro kostet mich der 42 Euro, der Raspberry Pi mit Lieferung.
Okay, ja, aber die 40 Pfund, da waren es 40
das Pfund. Das Gooseberry Pi oder wie auch immer das heißen mag, Board. Ist, soweit ich weiß, zwar ein bisschen schneller, aber mich wundert es auch wieder, dass du so schnell aus dem Boden stampfen konntest.
Naja, im Grunde ist es ja schon ein fertiges Board, was sie überall verbauen. Es ist ja eigentlich kein wirkliches Board dafür designt, dass du das so verwendest, sondern einfach nur ein halbfertiges Produkt, von was eigentlich für ein Tablet eingebaut werden würde. Hauen sie mal raus, es ist halt ein komplett anderes Device.
Ich nehme an, es hat dann auch nicht diese GPIO-Pins oder wahrscheinlich zumindest...
weiß ich jetzt nicht, was der für Anschlüsse hat, weil... Tablet braucht ja vielleicht auch irgendwelche Sachen.
Ich habe gehört, Arch Linux oder irgendeine Distribution.
Ja, hat es angekündigt, das ist schon, gleich.
Ja, wird schon unterstützt, aber ansonsten denke
ich... Naja, Arch wird das entwickeln, haben sie gesagt, aber es gibt die Version noch nicht.
Also es wird wahrscheinlich von der...
Es gibt auch keine Geräte.
Software-Infrastruktur nicht so viel bieten können.
Ja, es wird ausgeliefert mit Android 2 irgendwas oder irgendwas. Irgendein altes Android wird standardmäßig daraus geliefert oder Ubuntu. Das sind die zwei Alternativen, die man so hat. Das ist jetzt auch nicht so der Hammer. Das Raspberry Pi wurde ja im Grunde mit allem ausgeliefert, außer Ubuntu, weil Ubuntu es nicht zusammengebracht hat, die ARM-Version richtig hinzukriegen. Das gibt es jetzt, glaube ich, auch schon.
Ja, die haben ja Probleme, genau.
Die haben sie ja eine ARM-Version gehabt, dann wieder lange nicht und jetzt wieder, weil doch. Und
Debian ist aber relativ brav, da gibt es schon ewig einen offiziellen ARM-Port.
Da gab es schon einen alten ARM-Dings, da gab es einen ARM und einen ARM-L. Da gab es, glaube ich, die verschiedenen ARM-Architekturen noch einen alten. Den haben sie jetzt abgeschafft.
Big Endian war das, genau. Die Codierung der Bits, genau.
Und den Big Endian haben sie jetzt abgeschafft.
Da habe ich einen Fehler gemacht bei dem Device.
Ja. Das ist nicht gestartet, oder?
Nein, ich hab zuerst nämlich das Falsche installiert, nämlich, glaube ich, weiß nicht, was das Richtige und das Falsche, das Big Endian oder die Little Endian Version. Und eines haben sie ja dann aufgegeben.
Ja, das Big Endian, glaube ich. Genau. Nehme ich einmal an, weil irgendwie ist alles Little Endian.
So. Was für mich der Horror war, weil ich halt das Ding neu flashen musste, was die Gefahr des Brickens wieder irgendwie...
Naja, neu flashen, es wird ja nicht funktioniert haben, so, oder?
Florian, du hast gesagt, du hast von zwei Sachen, möchtest du sagen?
Doch. Stimmt, MetaD, bitte. Ich war leider zu spät gekommen, also ich habe MetaD selbst nicht mitgekriegt. MetaD ist
im MetaLab, ne?
Genau, es ist immer monatlich, glaube ich, an Freitag im MetaLab über irgendwelche komplett verschiedenen Themen, irgendwas Nerdiges, und dann kommen teilweise irgendwelche Professoren und irgendwelche coolen Leute, die irgendwelche Innovationen machen und super Sachen. Ich weiß jetzt leider nicht,
also was es darf jeder sozusagen einen Vortrag halten oder ist schon ein Programm irgendwie?
Nein, normal, also jeder, sie nehmen nicht jeden, glaube ich. Mhm. Also sie schauen, dass sie wirklich gute Leute finden, die gut vortragen können und gute Themen haben, was viele Leute interessiert, und das MetaLab ist ja auch jedes Mal voll mit MetaD. Aber was interessant war, was ich mitgekriegt habe, waren die Lightning Talks. Hat der Ami aus dem MetaLab etwas Cooles hergezeigt. Das ist so eine Art, gut, wie schreibt man das? Ist so eine Art Media Center.
Okay.
Und Playlist-Verwaltung und alles Mögliche. Also im Grunde, du hast irgendeine Webseite, die läuft irgendwo. Da kann jeder drauf hinconnecten, hat er die Webseite, und dann wirft man zum Beispiel eine YouTube-URL rein und da spielt das dann direkt am Dings ab.
Vorab.
Genau, und du kannst sie manipulieren über das Webinterface, wann was abgespielt werden soll.
Was geht da serverseitig ab? Was muss man da installieren, damit das funktioniert zu Hause?
Boah, das ist eine gute Frage, wie die Technik dahinter ist. Ich habe auch leider noch nicht mal eine Wikipage dazu gefunden.
Okay.
Es ist glaube ich, in der Launch im MetaLab schon drin. Da war ja früher irgendein MPD für Sound. Mhm. Jetzt haben sie irgendein cooles Multimedia-Ding. Im Grunde wird irgendein Web-Framework wird das sein. Vielleicht ist es auch einfach nur PHP.
Ja,
wer weiß.
So implementiert haben.
So genau.
Aber selbst gekocht ist.
Ja, das ist von den vom Armin noch ein paar anderen. Cool. Das ist ziemlich cool gemacht, weil ich kann man auch irrsinnig viele verschiedene URLs einfach reinhauen, es geht. Oder du kannst auch direkt was einen Stream uploaden. Hast du ein Upload-Feld, da kannst du einfach einen File auswählen und streamst dir rauf und spielst dort ab.
Schön.
Und das gehen ziemlich coole Sachen, glaube ich. Egal von wo du die Daten kriegst, er spielt es einfach ab.
Also insofern, Google, halt dich ran. Vielleicht doch mit dem Q.
Ich meine, sie haben es ausprobiert, ob sie das am Raspberry Pi laufen lassen.
Und?
Da hat es mit den Videos noch nicht ganz nicht hingehaut, weil die Hardwarebeschleunigung noch nicht so gescheit war und die Grafikzeug.
Das ist nicht zu unterschätzen, die Problematik wäre, das ist ziemlich giftig.
Ja, weil der Grafikchip schafft ja urviel, aber die Treiber sind halt geschlossen und dann nicht so der Hammer.
Tell me, ich habe ja die Boxybox zu Hause stehen mit dem XBMC als Betriebssystem, ein angepasstes irgendwie, und habe jetzt das Update gemacht, das hat nicht funktioniert, weil ich HDMI, der Monitor unterstützt nur DVI, und ich habe einen HDMI zu DVI Adapter gekauft, habe es angesteckt, man sieht das Boot-Logo und es dreht sich ab nach 5 Sekunden, weil die neuen Protokolle sind natürlich alle digital, der Handschlag schlägt fehl irgendwie.
Naja, aber und DVI über HDMI Adapter ist ja auch digital.
Ja, ja, natürlich.
Also DVI kann ja
aber auch da ist genau der Point auf der Verwirrung, weil der digitale PC Handschlag, der Dingpunkt ist, dass der Monitor den Handschlag nicht annimmt. Weil genau der Sprung von HDMI auf DVI, genau da...
Also er kann nicht einfach in ein digitales Signal rausjagen, sondern will vorher handschlagen.
Und da wird es halt schwierig. Und ich habe es eh schon reingepostet, die haben einen Jira, irgendwie so eine Bug-Tracking-Software, und das wird halt in 10 Jahren nicht gefixt, deshalb habe ich halt so einen schönen Würfel zu Hause stehen.
Ja, das ist das
Blöde. Okay, zum Thema MetaLab, ich kann ein paar Termine sagen. Freitag, dem 6. Juli, ist im MetaLab ein Hackathon, wo man einfach... hingehen, also das ganze Wochenende eigentlich dann, von Freitag bis Sonntag. Man kann hingehen und so seine eigenen Projekte verfolgen oder anderen helfen. Mhm. Und ganz wichtig, am Samstag, dem 7. Juli, 21 Uhr im Frameout gibt es von Subotron eine Premiere, nämlich Indie Game The Movie.
Das haben wir...
Film über Spieleproduzenten.
Die letzten Folgen schon mal besprochen.
Genau, also möglichst hingehen, wenn man in Wien ist. sonst habe ich keine Sachen. Ja, Vorschau, am 16. Juli gibt es ein Grillfest von Funkfeuer auf der Donauinsel.
Oh, ja. Ah ja, genau, das ist ja ganz aktuell.
Funkfeuer und Grillen, ja. Das ist ja cool. So, let's wrap it up, oder?
Ja, ich mein, es regnet, es gewittert.
Und wir
haben keinen Regenschutz.
Sprechen schon eine Stunde 43, ja, und gute Spielchen.
Ich möchte noch zu den Bitcoin Austrias.
Na dann.
Ach so, okay.
Schön war's, Leute.
Okay.
Bis nächste Woche.
Folge 60, nächste Woche.
Genau.
Danke, Patrick.
Richtig schön, ja, dabei gewesen zu sein.
Ja. Yeah. Gerne. Ich hoffe, wir waren da nicht zu nerdig.
Der ist
Informatiker. Genau. Na dann. Tschüss, okay. Leute. Tschüss. Ciao.